Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Kyle Tucker wird ausgebuht. Pete Crow Armstrong ist auf MVP-Level unterwegs und die American League kann sich nicht entscheiden, wer ins Wildcard-Game soll. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel.
Hallo.
Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Florian, wie geht's dir? Du redest gleich erst noch über Toronto. Jetzt erstmal nur über.
Müde. Wie geht's dir? Müde. Baseball ist geil. Außer man ist Giants-Fan, aber sonst, ey, diese vier Toronto-Spiele, es war Spaß ohne Ende.
Axel, wie geht's dir?
Ich habe seit gestern Abend Kopfschmerzen.
Sie haben jetzt 16 Spiele in 16 Tagen hintereinander gehabt. 8-8 aus der Serie. Ist für mich in Ordnung.
Ist für mich auch in Ordnung, aber wenn du mir schreibst, ich gehe jetzt ins Bett und ich sage aus Frackigkeit, nee, ich nicht und gucke das weiter und 5 Minuten später kommt ein 3-Run-Home-Run und ich freue mich schon, dass ich den exklusiv gesehen habe und dann am Ende feststellen muss, Andreas hat alles, 2 Stunden später, Andreas hat alles richtig gemacht.
Bin dann doch der Klügere von uns beiden.
Das stand nie zur Debatte, Andreas. Aber Mann.
Ja, es war nicht so schön. Aber die Serie gegen wen haben sie jetzt gespielt?
Gegen die Diamondbacks.
Gegen die Diamondbacks haben sie gewonnen. Ja. Von daher ist alles.
Naja, die Serie war ja auch in Ordnung. Ja. Aber dieses 10. Inning, das hat mir dann schon sehr wehgetan.
Ja, das war nicht schön.
Nein. Ja.
Ja, aber wie gesagt.
Es ist wie in der Schule, wo dein talentierter Schüler eigentlich alles richtig macht, um dann auf der letzten Seite einen Formfehler zu begehen. und du nichts anderes machen kannst, als ein Ungenügend darunter zu schreiben.
Früher in der Berufsschule war das so, da hatten wir Rechnungswesen und dann waren diese ganzen T-Konten und so, mit denen man dann Bilanzen dann auch machen musste und so. Und wir hatten einen sehr, 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 sehr engagierten Rechnungswesenlehrer und der hat uns zwischendurch Hausaufgaben gegeben, wo wir 2 oder 3 Stunden an T-Konten zu Hause rumgefummelt haben und wenn dann auf der 6. Seite unten rechts eine 0 vorkam, dann ist man 3 Ehrenrunden durchs Haus gelaufen und wenn da nicht die 0 stand, dann war man so frustriert, hat man gedacht, weißt du, scheißegal, wir werden es morgen irgendwie klären.
Aber hast du denn immer die Nase auch immer gemacht, ne?
Ja, klar. Genau,
musstest du die Striche noch malen.
Ja, na klar. Deswegen score ich inzwischen auch so gerne Baseball. Ja.
Was für ein Schicksal, ey.
Machen übrigens einige Hörerinnen und Hörer von uns auch, habe ich Fotos gesehen, die jetzt auch angefangen haben, Spiele mal mitzuscoren. Und ich finde das toll, wenn ihr das anfangt. Macht das
auch großen Spaß. Ich mache das beim Kommentieren immer und ich habe dann noch ein ganz kleines Scorebook, wenn ich abends zu Hause sitze und Red Sox gucke und so. Das ist toll, das macht Spaß. Das ist
nerdig. Führst du da auch Buch? Überträgst du das in eine große Datenbank?
Nein, das übertrage ich nicht in eine große Datenbank. Aber ich habe einen schönen Überblick, welche Spiele ich in den letzten 2 Jahren hier kommentiert habe. Ich habe mir aus den USA ein Scorebook mitbringen lassen, wo du 80 Spiele scoren kannst. Oh. Und da kann ich dann immer nachgucken, welche Spiele ich habe. Und ich habe gerade eben noch das 17-Inning-Spiel von den Blue Jays gegen die Dodgers nachgeguckt von letztem Jahr, was am Ende Kraut und Rüben war, das Scoring, weil das Scorebook nur für 15 Innings ist und ich dann noch am Rand geschrieben habe. Aber das macht schon Spaß, dann auch nochmal das dann nachzuvollziehen. Ne? Also dieses Complete Game von Yamamoto in der World Series und so weiter, war schon cool. Ja. Wir kommen ins Plaudern. Eigentlich brauchen wir nur noch ein Bier, um hier den Podcast komplett derailen zu lassen. Aber wir wollen ein bisschen über Baseball sprechen. Und Florian war jetzt im Urlaub in Toronto und er hat 4 Spiele gesehen. Erzähl mal, Florian, wie ist das Rogers Center? Es war fast immer voll, vor allem.
Ja, also da war ich sehr überrascht, denn die Blue Jays haben ja nun wirklich keine Saison bisher hingelegt, wo man sagen konnte, Mensch, das gucken wir uns gerne an. Aber es waren alle Spiele ausverkauft, heißt ja nicht, dass alle da sind, aber die Tickets, es waren halt, die Ticketbörse war voll, es gab, die Tickets waren teuer, also es war auch nicht so, dass wir bei den Angels ein Spiel für hinter der Homeplatte $30 oder so kriegen können, nach dem Motto. Das war hier nicht der Fall. Das Rogers Center ist alt. Das, also und von außen sieht es aus, ja, hässlich. Hässlich wie die Nacht. Drin ist es eben eine Halle und das macht Baseball anders. Also wenn du sonst, keine Ahnung, PNC Park, San Diego, Oracle Park, Wrigley Field, Fenway, offenes Feld, du gehst in so ein Stadion und siehst auch noch Teile von der Stadt. Wir hatten jetzt dreimal das Dach offen, einmal zu, ist dann komplett anderes Spiel. Also offenes Dach ist noch etwas schöner, aber geschlossenes Dach hast du halt mehr diese Lichtshow, der du dann begeistert folgst. Auch wenn ich da in vielen anderen Sportarten kein Fan von bin, war das schon geil. Die Stimmung war bei allen Spielen einfach unfassbar toll. Also wir hatten natürlich auch Glück, die Blue Jays gut drauf zu erwischen. Nicht in einer Phase, wo nichts zusammenlief. Wir haben Siege gegen die Red Sox gesehen, wir haben Siege gegen die Yankees gesehen, haben auch eine Niederlage gegen die Yankees gesehen, die aber super knapp war. Wir haben eine unfassbar schlechte Umpire-Leistung gesehen, mit irgendwie 9 oder 10 Overturned Calls, wo im Stadion schon alle den Kopf geschüttelt haben und gesagt, also geht so nicht. Wir haben hier im Haushalt einen neuen Lieblingsspieler für uns entdeckt. Also ich ja schon länger und Andreas weiß ja, wen ich meine. Ihr Hörer jetzt dann auch. Alejandro Kirk ist einfach der coolste Socke auf diesem verdammten Planeten.
Alejandro Kirk hat auch eine der besten Geschichten, wie er in die MLB gekommen ist.
Das ist ja, ne, die waren doch ja zum Scouten von ganz anderen Spielern da. Und der kleine Dicke wurde natürlich immer übersehen. Und hat eine Performance hingelegt bei allen Spielen. Also wir haben Home Run gesehen, wir haben Double. Er war bei dem Spiel, wo wir nicht mehr waren, war nur ein Triple Away vom Cycle. Er ist gelaufen. Und es ist so geil. Im ersten, zweiten Spiel hat er ist an drei ran, auf an dritter Schlagposition. Und hat einen Base Hit und musste danach natürlich dann sich sofort umziehen, weil er ja Catcher ist. Und alle anderen Catcher auf diesem Planeten rennen dann zurück ins Dugout. Der schlendert einfach zurück von der First Base, als wenn ihm alles andere egal ist. Das war ziemlich, ziemlich gut.
Und ganz großer Vorteil von Alejandro Kirk ist auch, dass er im Stehen catchen kann und muss nicht in die Hocke.
Ja, also wenn du den Valenzuela, der andere Catcher, der war schon wesentlich größer, das merkt man. Also du siehst auch mehr, also wir saßen mal ein Spiel hinter der Homeplate, du siehst einfach mehr, wenn er hinter der Platte hockt. Also das war fantastisch. Nein, und Rogers Center ist eine Reise wert. Kanadier eh sehr freundliche Menschen, aber super dabei. Sehr verstörend ist allerdings, dass im 7. Inning erstmal OK Blue Jays gesungen wird, bevor dann im Schnelldurchlauf Take Me Out to the Ballgame kommt. Sehr verwirrend, aber alle machen mit. Und am absolut verwirrendsten ist, dass im 8. Inning Hey Baby gesungen wird. Und zwar nicht irgendeine amerikanische Version, sondern die DJ Ötzi-Version. Und wir sitzen da und es geht los und um uns herum dreht das Stadion komplett frei. Und da dachten wir,
super!
Naja, das wird ja jetzt eine einmalige Sache gewesen sein. Nein, wir waren mehrere Spiele da, jeweils im 8. Inning. Hey Baby. Mit Choreografie, dass alle die Arme wirbeln und hochzeigen. Und wir saßen, wir waren völlig entgeistert.
Der letzte wertige Kulturexport aus Österreich war Falco. Ja. Danach kam nicht mehr.
Danach kam nichts mehr.
Das ist aber. Ich glaube, Wolfgang Ambros wird jetzt gerade.
Aber Wolfgang Ambros wird nicht bei den Blue Jays gesungen.
Genau.
Falco ja anscheinend auch nicht.
Nee, Falco auch nicht.
Wenn du von wertigen österreichischen Kulturexporten redest.
Dann das Ballpark Food. Wow. Ballpark Food, der stinknormale Hotdog. Einer der leckersten Dinge, die ich jemals gegessen habe. Eine fantastische Wurst.
Hattet ihr nicht auch diesen einen Abend die One-Dollar-Hotdog-Night? Oder war das an einem der Tage?
Ja. Nee, da waren wir nicht da. Ich weiß das gar nicht. Hatten sie ja. Beim Fußball. Wir waren ja auch einmal beim MLS-Spiel. Da hatten sie auch die One-Dollar-Hotdog-Night. Im Fußballstadion ist das anders. Weil die sitzen dann alle und fressen den Hotdog und das Spiel geht los. Und beim Baseball kannst du ja nochmal einmal klatschen und Pause machen und hin und her. One-Dollar-Hotdog-Night im Fußball nicht gut. Baseball fantastisch. Nee, kann ich das.
Aber jetzt, du kannst jetzt schon eine fantastische Wurst als Kachel machen.
Bitte. Toronto gibt es eine Vertronnert, wirklich. Von
eine
Schneider.
Fantastische Wurst.
Wirklich. Ich habe selten einen so guten Hotdog gegessen wie dort.
Ich freue mich drauf.
Und wir haben ja gute Pitching-Leistungen gesehen, ne? Haben Dylan Cease gesehen, wir haben Garrett Cole durfte ich mal sehen. Das ist schon klasse. Vlad hat sich ja verletzt. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder spielt, aber er ist auf der Concussion-List. Das war ein bisschen schade. Aber du hast gesehen,
Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ihr den ersten Home Run ja. zu Hause von Vlad Guerrero
tut. Der ist verhext. Der ist dieses Jahr verhext. Der hatte in dem Einspiel auch einen Error an First Base, der ihm nie passiert. Dann gab es Bälle, die letztes Jahr sind die einen Millimeter weiter links ins Outfield. Dieses Mal direkt in den Handschuh. Mhm. Er hat ein Play, wo locker er einen Run nach Hause gebracht hätte, wird vom Second Baseman abgefangen in einer Manier, wie es nicht jeden Tag. Also Vlad Guerrero ist dieses Jahr echt verhext. Trotzdem immer noch großer Applaus. Er wird nicht ausgebuht, wie es in jetzt bei den Dodgers ja bei Tucker war. Immer noch der größte Applaus bekommt da. Danach kommt Alejandro Kirk und dann George Springer. Also die drei sind sehr beliebt. Der Rest ist so, ich meine, wir haben McAdoo gesehen an Third Base. Auch jemand, wo du denkst, wer?
Der hat mich total genervt in der Serie gegen die Red Sox. Ja, er kam aus der AAA, hat dort super getroffen und kommt hoch in die MLB und meint, gegen die Red Sox einfach weiter treffen zu können. Das hat mich total genervt.
Und defensiv auch eine sehr gute Leistung. Er wurde dann ja auch an 1 eingesetzt, also der auch nicht nachgelassen. Aber was mir aufgefallen war, die Yankees gewinnen Spiele und du hast keine Ahnung warum. Diese Line-Up, wenn du dir die angeguckt hast vom Spiel, habe ich da gesessen und gesagt, wer soll denn da was bringen? Da waren Namen dabei, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, so nach dem Motto. Trotzdem ja, bis auf dieses 4-1, wenn man so will, es war nie deutlich, dass sie die Spiele verlieren, weil sie ein absolut fantastisches Pitching haben. Das muss man einfach sagen. Und sobald die Waffen wieder da sind, die sie haben, ein Bellinger, ein Judge, wenn die wieder mitspielen, sind die Yankees eines der besten Teams der Welt. Unfassbar. Das Pitching einfach extraordinär gut. Und wenn dann die Offensive knackt, hätte ich nicht gedacht. George Lombardi Jr. war langweilig in der Serie, auch Luis Garcia. Die beiden Neuen hatte ich extra mir so ein bisschen angeguckt, nicht gut. Aber wenn dann Trent Grisham zwischendurch mal wieder so einen Solo-Homerun raushaut, denkst du auch so, ja, die können es halt irgendwo dann immer. Wir werden es ja heute auch noch besprechen, dieses Wildcard-Rennen, also dadurch, dass die Toronto Blue Jays so nah dran war, war die Stimmung halt auch wie, nicht ganz wie Playoff-Baseball, glaube ich, aber kurz davor und das ist natürlich mega. Also wenn du als neutraler Fan da bist, wir waren natürlich Blue Jays-Fans bei jedem Spiel, logisch, das war geil, also richtig, richtig gut.
Wie viele neue Blue Jays-Cup machst du jetzt?
3. Aber es gibt jetzt ein beflocktes Alejandro Kirk-Shirt in diesem Haushalt. Ja. Und die Einlaufmusik wird hier ständig als Ohrwurm weitergegeben. El Mejon gehört jetzt zu unserem täglichen Ablauf, dass wir, und wir grüßen jeden Morgen Alejandro Kirk, weil das ist einfach, die Geschichte ist toll, der Spieler ist super und er wird auch da geliebt in Toronto. Das Trikot war ausverkauft. Du kannst Guerrero-Trikots, Scherzer, alles da. Kirk mussten wir beflocken lassen, weil alles ausverkauft ist.
Ich hatte mir die City Connects angeguckt nochmal von Toronto, weil ich sie nicht mehr im Kopf hatte. Die sind ja nicht schön, leider, dieses Jahr. Aber irgendwas wird da schon kommen. Ich habe eine Frage von Christina an dich direkt. Gibt es im Stadion die große Schaumstoffhand?
Ja.
Mit dem Finger nach oben?
Ja.
Sehr gut.
Ja. Haben wir nicht gekauft?
Steht Go Sports drauf oder Go?
Nee, Number One.
Number One. Boah, hervorragend.
Gottes.
Dann werdet ihr sie sehen.
Übrigens, wenn ihr früh.
Ich sag euch vorher, wo wir sitzen. Ja. Und dann müsst ihr nur auf die Hand gucken.
Ja, geht bitte, wenn ihr früh seid, sofort zum Store. Vor dem dritten Inning brauchst du sonst nicht hingehen, weil du stehst in einer Schlange an, um dich in eine Schlange anzustellen, um in den Hauptstore zu kommen. Ja. So, ich weiß jetzt auch, wie die Geld verdienen im Baseball. Jedes Spiel, wir waren viermal da, in den ersten drei Innings war der Store komplett rappelvoll und die Leute standen an der Kasse an. Also sie sind nicht nur rein und haben geguckt, sondern es wird wie blöd gekauft.
Ja, also, wir werden schon früh da sein, nehme ich an. Ich will, wie gesagt, Christina will nur diese Hand.
Ja, die gibt's.
Die wird sie dann kriegen. Und ich werde wahrscheinlich mit 2-3 T-Shirts da rauslaufen oder so. Wir werden sehen.
Also, die Toronto-Reise von Axel steht noch bevor. Florian war jetzt schon in Toronto. Ich werde nicht nach Toronto fahren in diesem Jahr.
Nee.
Nie. Wann fliegt ihr?
Am 12. September.
Ja, aber am 12. September sind die beiden Finals der US Open.
12. und 13. Und der FC spielt gegen Bremen.
Ja, siehste. Wie könnt ihr da wegfahren?
Weil der FC gegen Bremen spielt, ist doch logisch.
Ja.
Also ich werde wahrscheinlich über dem Atlantik aus dem Flugzeug geschmissen, wenn Niklas Füllkrug das 0-4 geschossen hat.
Sein Doppelpack schmiert. Also Toronto ist offensichtlich eine Reise wert. Und ja, das war der kleine Reisebericht von Florian. Und jetzt setzen wir uns alle mal unsere kleinen Aluhütchen auf, denn die Dodgers sind bankrott. Das erstmal so als kleines Statement hier reingehauen. Und wer die Dodgers verfolgt, wer Baseball, wer die MLB verfolgt, wird in den letzten Tagen vielleicht mal so die ein oder andere Nachricht bekommen haben, die Dodgers sind bankrott. Und nein, sind sie nicht. Aber der Mark Walter, der Owner der Dodgers, das ist ein windiges Bürschchen. Und der ist im Moment...
das kann man so sagen.
Nett ausgedrückt ist es.
Der ist
ein Schlawiner.
Ein Schlawiner ist das.
Der Henne.
Das ist kein Gediegenen wie der Henne. Mark Walter ist der Owner von den Dodgers. Der besitzt nicht nur die Dodgers, der besitzt Dutzende an Firmen, unter anderem Versicherungsfirmen etc. Und er ist im Moment, Untersuchungen ausgesetzt von den staatlichen Steuerbehörden. Und das wird ihm wahrscheinlich nichts in irgendeiner Weise schaden, weil wir haben momentan die Trump-Regierung. Die Trump-Regierung duldet Menschen, die windige Geschäfte machen. Aber es gibt wohl Gerüchte, dass er momentan tatsächlich unter dieser Untersuchung steckt, weil er zwischen seinen Unternehmen wohl Geld hin und her schiebt, ohne das in irgendeiner Weise anzugeben beim Finanzamt zum Beispiel. Und das ist im Moment eine Untersuchung vom Finanzministerium der USA, dass Mark Walter wohl Geld, vielleicht sogar Geldwäsche betreibt, Geld verschiebt. Und er hat sogar versucht, aus dem Vertrag rauszukommen, aus dem TV-Vertrag, der den Dodgers 300 Millionen Dollar jährlich bringt. Und vorweg, die Dodgers haben das, was sie aufgebaut haben in den letzten 10, 15 Jahren, haben sie auf eine legale Art und Weise gemacht. Da ist nichts komisch dran. Sie haben Schlupflöcher gefunden, was zum Beispiel dieses Deferred Money angeht, wo sie zum Beispiel Shohei Ohtani Geld geben bis zum Jahr 2047. Sie haben etwas mehr als 1 Milliarde Dollar wirklich, dass sie bis ins Jahr 2047 zahlen müssen. Sie haben ein fantastisches Scouting-System, International Scouting. Sie haben festgestellt, dass man auch Prospects für Prospects traden kann. Sie haben damit ihre Farm aufgefüllt. Sie haben große, große Verträge an Spieler abgegeben. Und was noch dazu kommt, wo sie die Kohle dann auch her haben, 2012 waren damals die alten Owner bankrott. Und dann hat es dieser Mark Walter übernommen. Und damals hat ein Gericht, also das quasi das Insolvenzgericht damals, hat damals bekannt gegeben, dass die Dodgers nicht ihren kompletten Share an Revenue Sharing aus den TV-Verträgen zahlen müssen für die komplette Liga. Das heißt, jedes Team zahlt etwas in einen Topf, Revenue Sharing, und davon wird dann auf alle was verteilt, damit auch die kleineren Teams etwas bekommen. Die Dodgers müssen das nur zur Hälfte machen. Das heißt, sie ersparen in diesem Jahr alleine 55 bis 60 Millionen Dollar einfach nur deswegen ein, weil sie dieses Revenue Sharing nicht so bedienen müssen aus einem Bankrottfall oder aus einem Insolvenzfall aus dem Jahr 2012. Sie geben Kyle Tucker momentan 60 Millionen Dollar im Jahr. Das ist einfach, der Teufel scheißt auf den größten Haufen in diesem Fall. Und das ist wirklich eine Geschichte, wo man sagen muss, die Dodgers sind schon sehr, sehr vom Glück geküsst. Und ich glaube, und deswegen jetzt die Verschwörungstheorie, ich glaube, dass die Dodgers, dass Mark Walter der große Antreiber ist, was die Salary Cap ab 2027 angeht, weil dem so ein bisschen die Muffe geht, dass dem alles auseinanderfällt. Dass er dann noch in irgendeiner Weise ein Schlupfloch haben will, ja, das gilt nicht für Verträge, die vorher geschlossen worden sind, sondern nur für die Verträge ab 2027. Das ist meine Verschwörungstheorie, dass ich glaube, dass die Dodgers die ganz großen Treiber des Salary Caps sind für 2027 und wir deswegen vielleicht keinen Baseball bekommen werden. Ja, ich hoffe, ich habe das halbwegs ordentlich erklärt.
Hast du, aber ich weiß gar nicht, ob das so eine große Verschwörungstheorie ist. Ich glaube sogar, dass es bei den Antreibern sich um ein Konglomerat der fünf großen Teams handelt. Vielleicht sind die Dodgers federführend, das kann sein. Vielleicht ist Walters auch aufgrund seiner Expertise auf die Idee gekommen. Aber er wird damit nicht alleine sein, sondern er wird die Yankees, die Red Sox, die Phillies und die Mets hinter sich stehen haben. Da bin ich auch fest von überzeugt. Ich glaube aber, das größte Problem an dieser ganzen Geschichte hast du mit einem Wort einfach so erwähnt, und das sind Schlupflöcher. Mhm. Es gibt immer diese Backdoors, es gibt immer diese gehe nicht ins Gefängnis-Karte, die halt ausgenutzt werden. Und wenn du so eine Organisation bist wie die Dodgers, wenn du einen Owner hast, der sich bis jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich viel Gedanken über seine Geldtransaktionen innerhalb seiner Unternehmensgruppe machen musste, vielleicht auch aufgrund der Nähe zur aktuellen US-Administration, und du dann auf einmal trotzdem in eine Öffentlichkeit kommst, wo gesagt wird, das ist ja alles schon ein bisschen shady, was du hier machst, dann hast du wahrscheinlich eine Armee von Anwälten, die dir halt diese fünf Schlupflöcher aufzeigt und sagt, nee, das ist alles ganz legal. Und ich glaube nicht, dass irgendwas passieren wird. Ich glaube nicht, dass die Dodgers irgendwelche Sanktionen zu erwarten haben. Was halt auffällig ist, dass innerhalb der sportlichen Seite, sei es jetzt ESPN, sei es die MLB selbst, auch CBS Sports, einfach gar nicht darüber geredet wird. Mhm. Es gibt keine Berichterstattung dazu, sondern die Berichterstattung kommt einzig und alleine über Finanzseiten und Wirtschaftsseiten. Es gibt innerhalb der Liga, existiert das gar nicht. Ich habe eine Sache gelesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich tatsächlich keine zweite Bestätigung dazu bisher gefunden habe. Aber eigentlich eine relativ seriöse Seite, die gesagt hat, dass Shohei Ohtani eine One-Man-Clause in seinem Vertrag hat. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das gehört?
Nee, ich hab's nicht mitbekommen.
Es gibt eine Klausel, angeblich hat Shohei Ohtani in seinem Vertrag eine Klausel, die sagt, wenn ein für ihn wichtiger Mann dieser Organisation nicht mehr Teil der Organisation ist, hat er die Möglichkeit, per sofort auszuopten.
Ja. Entweder das ich auch, wenn es Mark Walter ist oder wenn Andrew Friedman, der Base
President, Friedman und Walter, glaube ich auch, die beiden.
Genau. Und das ist dann auch so eine Sache, wo ich sage, da wird schon nichts passieren. Die werden sich schon rausschlüpfen irgendwie.
Ja, die Dodgers werden jetzt auch nicht bankrott.
Wenn man es von außen betrachtet, dann ist das schon sehr sumpfig, was da im Moment passiert in LA.
Mark Walton hat auch seine Anteile an den Lakers verkauft.
Mhm. Sehr schnell auf einmal, ne?
An wen?
An wen denn?
An die Kushner-Familie.
Ah, herrlich.
An Trumps.
Ein, ein wohliges Gefühl des Inzests, ja, das sich durch meine, durch genau, meine Adern.
Da weißt du, man versteht sich, man kennt sich gut, man hilft sich auch untereinander. Weißt du? Also.
Ja, vor allen Dingen, das Interessante bei diesem Lakers-Verkauf war ja, also das deutet ja auch darum, im Moment geht es nur um finanzielle Sachen. Es geht ja wirklich nicht um Verfehlungen, was Verträge mit Spielern angeht. Das ist komplett raus. Und deswegen, also ich hatte auch gleich geschaut, als ich das erste Mal gelesen hatte, ob bei The Athletic zum Beispiel das drinsteht oder bei ESPN. Und da ist im Moment noch gar nichts. Aber wie du meintest, die Finanzseiten sind es halt, ne? Die jetzt darüber berichten, dass da eben ein Multimilliardär Geld hin und her schiebt und das so nicht ganz sauber ist. So, weil, also am schönsten finde ich ja auch, er besitzt halt nicht nur Versicherungen und auch Medienanstalten, sondern ja auch die Dodgers, und die haben gegenseitig den Preis für die Fernsehrechte ausgehandelt. Was dann, also da stelle ich mir die Verhandlung so vor, ja, wie viel willst du nehmen? 300? Ja, machen wir 400. Also da gibt es ja gar keinen Wettbewerb. Na, also da sind ja überhaupt keine, da kannst du ja gar nicht einen freien Markt oder sowas nochmal benennen. Und dass sie da so einen Mega-Deal haben, ich meine, das zeichnet sie ja aus. Die Yankees haben ja zumindest ihr eigenes TV-Netzwerk selber aufgebaut. Na, also genau, mit dem Yes. Und das haben sie hier ja nicht, die Dodgers, sondern die kriegen von einem, ist ja noch nicht mal im gleichen Konzern, aber von einer Firma, die auch dem Besitzerteil gehört, Geld. Und das ist halt so, wow, da kann ich mir ja selber Geld drucken.
Genau. Also der Generaldirektor Hafenlohr, der wäre sehr, sehr stolz drauf, wenn er davon erfahren würde. Leider lebt der Generaldirektor Hafenlohr nicht mehr, der damals Baby Schimmerlos so was von mit seinem Geld zuscheißen wollte. Es wird den Dodgers nichts passieren. Sie sind quasi momentan America's Team. Sie sind das größte Team, sie sind die wertvollste Franchise, sie sind Japans Team, dadurch, dass Shohei bei den Dodgers spielt. Sie haben die größten Merch-Umsätze der kompletten Liga. Sie sind quasi das Gesicht der MLB.
Sie haben die beste Farm.
Genau, sie sind das Team der MLB, und da wird denen nichts passieren. Wie gesagt, ich möchte auch gar nichts in irgendeiner Weise Anrüchiges daran finden, dass die Verträge so ausgehandelt worden sind, wie sie ausgehandelt worden sind. Das ist aufgrund des Collective Bargaining Agreements ist das völlig in Ordnung alles. Das man kann sagen, das ist das größte Team und die wir brauchen das Salary Cap, weil die so viel Geld ausgeben. Ja, darüber kannst du ja streiten, aber auch die anderen Teams haben die Möglichkeiten dann auch gehabt, Spieler unter Vertrag zu nehmen.
Und sie haben ja auch jetzt zur Trade Deadline liest man ja immer mehr, dass es eben Angebote, wir haben den Brewers vorgeworfen, dass sie für Skubal nicht richtig die haben was angeboten, aber das Dodgers Angebot war den Brewers halt am besten, für die Tigers halt das Beste. Und ich glaube, auch das gehört dann dazu. Also sie zwingen ja niemanden, die Spieler dahin abzugeben. Sie zwingen auch übrigens keinen Spieler mit der Pistole, diesen Vertrag zu unterschreiben. Das macht jeder Spieler für sich aus. Und natürlich willst du beim besten Team spielen. Du willst eine Chance auf eine World Series haben. Und ich meine, überleg dir mal, sie haben einen Run-Differential von plus 145, und vielleicht kommen wir dann jetzt zum Thema, und die schleifen Kyle Tucker gerade durch.
Oh, Kyle Tucker sieht im Moment wie eine tragische Figur aus. Er hatte jetzt zwei Outfield-Errors. Ich habe das eine Spiel kommentiert und da habe ich es dann schon gehört. Das war am Sonntagabend, als sie gegen die Brewers gespielt haben. Da hatte er einen Outfield-Error, hat den Ball nicht gefangen und wurde dann ausgebuht von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und Kyle Tucker macht im Moment den Eindruck, als wäre er, also wie soll ich sagen, als wäre er nicht bei der Sache, als wäre er momentan sehr unglücklich. Wir können nur vor den Spieler, also ins Gesicht schauen und nicht reingucken, was im Spieler vorgeht. Aber der hat im Moment leider überhaupt keine gute Zeit bei den Dodgers. Und das tut mir ein bisschen weh, weil Kyle Tucker ist, wenn er gut drauf ist, wenn er Spaß am Spiel hat, ist er einfach ein unglaublich guter Baseballspieler. Aber es funktioniert momentan weder in der Offensive bei ihm, noch in irgendeiner Weise in der Defensive. Er hat jetzt 427 At-Bats.
Guck dir mal die letzten Jahre an. Ne? Seit 2021 noch bei den Astros. 5,7 Wins above.
Ja.
5,2, 5,4. Mhm. Dann mit dem Alter 4,7, 4,5. Immer noch 4 Spiele besser als alle anderen Spieler, die auf dem Platz sind. Ne? Bei den Cubs zuletzt eben 4,5. Hat ja auch dazu beigetragen, dass die erfolgreichen Baseball gespielt haben die letzten Jahre. Und bei den Dodgers ist er gerade beim Wins Above Replacement von 0. Also immerhin ist er nicht bei Minus.
Ja. Und aber was? Sie haben im Moment ein, zwei Löcher im Lineup und eins davon ist Kyle Tucker. Und ja. es gibt dann jetzt schon Ratschläge, dass vielleicht Kyle Tucker einfach mal eine Injury faken soll, dass er mal 10 Tage raus soll aus dem Business. Oder er kümmert sich einfach nicht, weil die Dodgers alle auf 162 Spiele Spring Training unterwegs sind. Aber die Dodgers gewinnen genug Spiele. Sie sind im Moment in der National League, sind sie auf Platz 1 in der West, 77-51. Sie haben leider dann auch gar keine Konkurrenz, weil genau, die zwei platzierten Dodgers sind 9 Spiele dahinter. Aber also er sieht im Moment nicht wie ein wirklich guter Baseballspieler aus. Und sie haben nicht viel mehr für das Outfield momentan, weil Teoscar Hernandez ist auch jetzt nicht unbedingt der zuverlässigste Spieler im Outfield. Du könntest noch Alex Call häufiger hochholen oder beziehungsweise Spielzeiten geben. Aber das Outfield ist relativ dünn besetzt bei den Dodgers.
Und es war ja auch, das war ja die, deswegen hatten sie sich ja Kataka geholt, genau, weil sie Schwierigkeiten im Outfield hatten und er sollte ja genau das beheben und irgendwie kommt er da überhaupt nicht in Schwung. Aber ganz ehrlich, lass es irgendwie knacken und in der Postseason schlägt er dir, keine Ahnung, 5 Home Runs und dann ist alles vergessen.
Absolut.
Die Buhrufe übrigens, na, das ist so erbärmlich, weil Im Zweifel, ja, er hat keine gute Saison wie die letzten Jahre. Das stimmt. Aber sein OPS ist bei 6,94. Der hat eine 12% Walkrate. Das ist die zweithöchste im gesamten Team. Mhm. Er hat nur 18% Strikeouts. Das ist nicht wie ein Judge, der nach allem schwingt, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Mhm. Und dann halt, keine Ahnung, jeden 7. Ball mal rausschlägt. Seine Zahlen sind in sich ja nicht unfassbar schlecht. Na, er ist einfach nicht so gut wie die letzten Jahre auf dem top-hohen Niveau. Und im Moment ist er halt, ja, wird er durchgeschliffen, natürlich. Sie haben keinen Ersatz, sie haben auch zur Trade-Headline im Outfit nichts gemacht. Ist ja auch völlig in Ordnung, weil lasst ihn wieder zu seiner normalen Form kommen und dann ist da noch wieder, da hast du kein Loch mehr in der Line-Up, dann hast du hinten raus mit, lass Hernandez und Tucker nochmal wieder auf ihre Normalform zurückkommen. Dann
ich frage mich, was bei Teoscar Hernandez die Normalform ist. Ja, weil er ist kein guter Outfielder. ich glaube, das ist der Beweis ist jetzt angetreten. Aber er hat auch in der Offensive nicht mehr den Bums und die Power wie in früheren Zeiten. Da frage ich mich wirklich, was die Normalform ist bei Teoscar Hernandez. Ein größeres Problem, und das haben die Dodgers jetzt allerdings auch schon seit Jahren, das ist das Relief-Pitching. Und wenn es eine Schwäche gibt bei den Dodgers, dann ist es das Relief-Pitching. Und Edwin Diaz ist jetzt auf die Injury-List gesetzt worden. Und ich glaube, der bekommt so eine Pause, so eine schöpferische Pause. Und man hat gesagt, er hat Nackenschmerzen und so weiter. Er war schon mal auf der Injury-List. Seitdem er von der Injury-List runter ist, hat er ein 12,91er ERA. Hat 3 von 6 Safe-Chancen verballert. Hat diverse Runs kassiert. Und das Offensichtlichste, dass die Dodgers ein Problem haben, ist die Aussage von Dave Roberts, der gefragt worden ist, sollte man nicht vielleicht anderen das 8., 9. Inning geben? Da sagt er, ich habe ja nicht viel. Yeah. Und das ist etwas, was mir anstelle der Dodgers so ein bisschen Sorgen bereiten würde. Letztes Jahr haben sie es geschafft, mit Loki Sasaki im Bullpen in der Postseason ihr Bullpen zu stabilisieren. Sie haben ein paar Pitcher, die zuverlässig sind. Das ist ein Jack Dreyer im Moment, das ist Tanner Scott und das ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch Alex Vesia. Aber sie haben nicht mehr viel. Und das war letztes Jahr auch wirklich offensichtlich bei den Dodgers und das hätte ihnen beinahe den World Series Sieg gekostet gegen die Blue Jays. Und sie haben gedacht, sie würden das mit Edwin Diaz beheben. Der hat einen 3-Jahres-Vertrag für $69 Millionen unterschrieben. Und jetzt klingen die Trompeten, wenn er den Platz betritt, eher wie ein Hohn beziehungsweise eine Warnung an die eigenen Fans, dass da jetzt nochmal Spannung entsteht. Weil das ist nicht gut, was Edwin Diaz macht.
Und wenn wir vor der Saison auch gesagt haben, was sind die Löcher bei den Dodgers, wo müssen sie was stopfen? Das war Closer und das war Outfield. Und beides funktioniert in diesem Jahr jetzt nicht irgendwelchen mittelmäßigen Spielern, sondern mit tatsächlich ja richtig guten Spielern, funktioniert gerade einfach nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, weil der Druck wird ja nicht weniger werden. Also wenn jetzt Edwin Diaz aus der vermeintlichen Verletzung zurückkommt, muss er ja auch gleich wieder, er kann ja nicht einfach sagen, pass auf, mach du mal das sechste Inning jetzt, sondern der muss ja in diese Closer-Situation gebracht werden, in Safe-Situation gebracht werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Also wie, was dann passiert. Wir haben jetzt mit Tanner Scott jemanden, der 18 Saves bisher hatte. Ich habe seine Blown Saves hier nicht daneben stehen. Also wie viele Opportunities er überhaupt hatte. Und ja, im Zweifel musst du halt mit einem 5-0 ins 6. Inning gehen.
Safe, ne? Opportunities.
Ja, okay, 2-0, das geht ja dann sogar. Mhm. Aber ne, im Zweifel musst du jetzt als Dodger in der Offensive halt noch mehr machen. Weil du weißt, deine Starting-Pitcher werden dir ja gute Leistung bringen. Das ist ja jetzt auch mit der Rückkehr von Blake Snell, ist da ja auch wieder, kommt ja auch wieder was dazu. Vermutlich wird Otani auch mal wieder pitchen, spätestens in den Playoffs, glaube ich, wird er auf dem Mount stehen.
Er hat jetzt eine Bullpen-Session dann auch in der nächsten Zeit, Shohei Otani. Ich gehe davon aus, dass wenn die Pitcher alle fit werden, dass Dave Roberts dann Mix and Match macht mit Starting-Pitchern und Relief-Pitchern. Und es kommt Tyler Glasnow zurück. Es kommt Blake Treinen zurück. Der ist im Moment auf dem Minor League Rehab Assignment. Bobby Miller kommt zurück. Und Justin Robleski, der allerdings auch nicht gut gepitcht hat in den letzten Wochen und Monaten, kommt auch noch zurück. Ich glaube wirklich, dass Dave Roberts im Relief in der Postseason sehr kreativ werden wird. Und dass wir sehr viele eigentlichen Starting-Pitcher in einer Bulk-Rolle, also in einem im Long-Relief bekommen werden, sodass er in irgendeiner Weise vom 5. bis ins 8. oder 9. Inning bekommt, dass er dann Tanner Scott und Jack Dreyer einsetzen kann.
Ja, und die Dodgers sind so eine Franchise, die so super funktioniert, auch was die Spieler angeht, dass die Rollen, die du dir eigentlich vorgestellt hast, Rookie Sasaki hätte sich letztes Jahr nicht gedacht, dass er aus dem Bullpen pitcht, sondern der dachte, der Starting-Pitcher bei den Dodgers. Aber dann sagt der Manager, nein, deine Rolle ist jetzt für die Playoffs eine andere. Und er, ohne Murren, du liest nichts darüber. Und ich glaube, genau das auch noch ein Vorteil. Jeder möchte diesen dritten Titel in Folge, weil dann hast du eine Dynasty. Also wenn die Dodgers jetzt wirklich die dritte World Series hintereinander gewinnen, das gibt es nicht so häufig im Baseball. Und das ist schon
die Yankees Ende der 90er Jahre.
Genau, und davor waren es die Athletics in den 70ern noch, meine ich. Also viel, viel haben wir das nicht. Und das da ordnet sich gefühlt jeder unter. Ne?
Mhm. Axel, was ist deine Meinung zu den Dodgers? Und zu ihrem Relief-Pitching und so insgesamt?
Ich war jetzt gerade 5 Minuten anderweitig beschäftigt. Mhm. Ich konnte euch leider nicht zuhören.
Schade, meine Analogie zu Generaldirektor Hoffenloher wurde von dir auch nicht gut gutiert.
Ich weiß nicht mal, wer das ist.
Mario Adorf, der mit dem Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
Ja, ich bin zu alt für sowas. Das war vor meiner Zeit. Nach meiner Zeit.
ja, so ist das manchmal, wenn echte Arbeit dazwischen kommt. Sorry.
Und jetzt? Dodgers? Relief Pitching? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Dodgers, wenn sie ein Problem haben, dann ist es das Relief-Pitching.
Ist so, tatsächlich.
Mit Edwin Diaz, der jetzt auf der Injury-List ist. Und
kriegt er noch seine Einlaufmusik?
Ja, ich habe es gerade gesagt, die Trompeten gelten eher als Warnung an die Gegner. Ja, aber du warst jetzt die letzten 5 Minuten entschuldigt, deswegen ist es okay, wir haben jetzt gerade schon Argumente ausgetauscht, Florian und ich. Deswegen passt das jetzt schon. Also die Dodgers, wenn sie ein Problem haben, dann ist es das Relief-Pitching und ich glaube wirklich, dass sie kreativ werden in der Postseason, dass wir Blake Snell vielleicht im Relief-Pitching sehen werden, dass wir vielleicht dann jemanden wie Tyler Glasnow sehen, dass wir vielleicht Shohei Ohtani bekommen werden im Relief-Pitching.
Das wäre jetzt mein Take gewesen, weil Ohtani ist ja anscheinend im Moment in Vorbereitung. Genau dafür. Und in den Playoffs irgendwie einen Shohei Ohtani noch als Reliever einzusetzen in einem Middle-Inning oder vielleicht sogar als Setup, ist ein relatives Luxusproblem. Ne?
Die Probleme hätte ich gern.
Was du haben kannst. Aber ja, ich gebe euch recht, wenn die Dodgers im Moment eine Schwachstelle haben, dann ist es das sehr inkonstante Relief-Pitching. Mhm. Eine Sache noch, Tommy John ist gestorben.
Ja, stimmt.
14 Jahre hat er für die Dodgers gepitcht, war auch zweimal bei den Yankees und natürlich aus ja aus diversen Gründen eine Legende und für immer mit dem Baseballsport verbunden aufgrund seiner Verletzung, die dann die Namensgebung war für diese Ellbogenverletzung, die jetzt als Tommy John Surgery bekannt geworden ist. 84 Jahre ist diese Woche gestorben.
The Bionic Man war sein Spitzname.
Genau, The Bionic Man.
Das war doch Lee Majors im 6 Millionen Dollar.
Ja, damals. Ja, genau. Weil er künstliche Teile eingesetzt bekommen
hat. Ja, es ist halt spannend, dass eben seine Leistungen als Pitcher, die da sind, aber so seine Legacy wird diese OP sein, ne?
Genau. Er wurde als erster am Ellbogen, wurde diese Rekonstruktion der Ellbogensehne gemacht bei ihm und deswegen heißt sie jetzt Tommy John Surgery, genauso wie dieses ALS, diese Krankheit des Lou Gehrig-Syndrom genannt wird, die auch nach einem Baseballspieler benannt worden ist, der an ALS gestorben ist. Sarah Langs, die wunderbare Expertin von ESPN, leidet darunter ja auch. Die war letzte Woche, war sie, ich weiß gar nicht, bei wem sie war, in irgendeinem Spiel war sie, kann leider nicht mehr laufen, hat auch Probleme mit dem Sprechen inzwischen, twittert noch ganz viel, beziehungsweise ist noch sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs, ist die Statistik-Queen von ESPN und leidet da leider auch drunter und diese Krankheit ist nach wie vor unheilbar.
Weiß man, ob Pete Crow Armstrong an Tommy John glaubt?
wollen wir zu den Cubs?
Boah, das ist doch eine schöne Überleitung, ist das jetzt gewesen. Pete Crow Armstrong wird wahrscheinlich an Tommy John glauben, weil 1974 bis 1988 oder so, wo er gepitcht hat, oder in den 70ern hat er seine OP gehabt, da gab es Fernseher und da gab es zwar immer noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, aber es gab mehr Bilder von Tommy John pitchenderweise als von Babe Ruth in den 20er Jahren. So gehe ich davon aus, dass Pete Crow Armstrong wenig Argumente hat, wo er sagt, nee, da glaube ich nicht dran.
Darf ich euch eine Frage stellen?
Bitte.
Kann er MVP werden, eurer Meinung nach? Also hätte er es verdient, eurer Meinung nach? Er
wird MVP, meiner Meinung nach. Wenn Shohei nur ins Relief pitchen kann zum Rest der Saison, wird Pete Crow Armstrong meiner Meinung nach
MVP. 8.3er Wins Above Replacement bei Fangraphs.
2025 hatte er eine auch gute Saison oder fantastische Saison, aber vor allen Dingen in der ersten Hälfte. In diesem Jahr ist er in den ersten 30, 40, 50 Spielen noch relativ unauffällig gewesen und seit 60 Spielen oder so geht Pete Crow Armstrong sowas von ab. Es ist wirklich, wirklich wahnsinnig. Er hatte gegen die White Sox jetzt in einem Spiel beim 7-5 der White Sox beim 7-5 der Cubs gegen die White Sox. Ich bin aufgeregt, wenn ich mit euch reden darf. hatte er eine Vier-Hit-Nacht oder einen Vier-Hit-Abend und er ist im Moment absolut on fire. Er hat zum zweiten Mal hintereinander eine 30-30-Saison, also 30 Home Runs und 30 Stolen Bases. Er ist dazu noch ein fantastischer Centerfielder.
Einer der besten Outfielder, ne? Das darf man nicht vergessen, ja.
Das kommt noch dazu. Der ist ein kompletter Spieler. Das ist keiner, also ich möchte die Leistung von Shohei Ohtani nicht kleinreden, aber was Shohei Ohtani mit Pitching und DH macht, das macht Pete Crow Armstrong inzwischen in einer Gesamtheit dann auch im Feld.
Wenn der jetzt
noch pitchen könnte, dann wäre es ja unglaublich.
Vor allem, du hast ja wirklich Spieler, die defensiv gut sind. Ich meine, die Kiermaiers erinnern wir uns, die wirklich Defensiv-Spezialisten waren. Aber dann
Junior.
Ja, JBJ, stimmt. Hatte ich vergessen. Oh Gott, wie kann ich den vergessen? Und hier kommt die Offensive dann dazu. Na, also das heißt, und dieses beide Seiten des Balles gut können, das ist nicht häufig.
Ja.
Na, du hast, wenn du defensiv gut bist, hast du immer einen Platz im Roster eines MLB-Teams. Aber wenn dann auch noch die Offensive dazukommt, ist das krass. Er hat jetzt etwas geschafft, was vorher noch nie ein Spieler in der Geschichte des Baseballs geschafft hat. Er hat mit dem ersten Pitch einen Lead-Off-Home-Run geschlagen gegen die White Sox, hat mit dem letzten Pitch den Walk-Off geschlagen.
Dann im selben Spiel. Da wurde er der sechste Spieler. Und der erste seit 16 Jahren.
Aber was er das erste Mal geschafft hat, war am nächsten Spieltag, also im nächsten Spiel, einen Lead-Off-Home-Run zu schlagen. Also dieses Lead-Off, Walk-Off, Lead-Off gab es noch nie.
Ja, er war der sechste Spieler in der MLB-Geschichte, ja, dem es gelungen ist, einen Lead-Off-Home-Run zu schlagen und einen Walk-Off-Home-Run. Ja. Und das hat vor ihm Chris Young bei den Diamondbacks geschafft am 7. August 2010, davor Ian Kinsler von den Rangers, davor Reed Johnson bei den Blue Jays 2003, Darren Erstedt von den Angels 2000 und davor Vic Power von den Kansas City Athletics.
Vic Power,
das ist, geiler, das ist ja auch ein...
Das würde ich gerne heißen.
Das ist ein Superheldenname.
Ja, auf jeden Fall. Aus dem Marvel-Universum.
Von den Kansas City Athletics am 7. Mai 1957 gegen die Orioles damals.
Ich meine, auch wenn du der sechste Mensch bist, der sowas schaffst, ist es immer noch ein Accomplishment. Ne?
Kriegt ihr die Spieler hin, die Mets für ihn damals 2021 abgegeben haben?
Oh,
Nee, ich nicht.
Javier Baez?
Ja.
Und Trevor Williams. And Cash Considerations.
Sie haben Pete Crow Armstrong abgegeben und haben dafür.
Mhm. Javier Baez bekommen und Trevor Williams bekommen, ja. Also hier im Haushalt wissen ja alle, ist ein riesen PCA-Fan. Es wurde auch sehr viel PCA-Merch getragen. Es gibt ein Run-PCA-Shirt von einer Firma, die in Chicago T-Shirts malt. Unter anderem auch The Best Game Ever Played Was a Wednesday in Cleveland. Oder I'd Rather Be in Wrigley, was meine Frau halt immer trägt. Und sie wurde tatsächlich auf dieses T-Shirt angesprochen, auf unserer Tour zu den Niagara-Fällen. Was denn das bedeutet? Dann hat sie erklärt, ach ja, PCA, ja, Pete Crow Armstrong, alles klar. Also auch bei Leuten, die nicht so viel mit Chicago zu tun haben, ist PCA ein Begriff. Und ja, dieses Jahr wirklich unfassbare Leistungen. Und er hätte es wirklich verdient, in diesem Jahr MVP zu werden.
Und der Mann ist 24.
Der ist 24, ja, richtig.
Also es ist nicht so, dass wir hier von einem 10 Jahre Veteranen sprechen, sondern der ist 24, der hat noch 10 Jahre vor sich, vielleicht 12. Ja. Wenn er sich einigermaßen mit Statements zurückhält, dann kann der schon was werden.
Ne, wenn, also. Ich vergleiche ihn mit dem jungen Barry Bonds. Beides Outfielder, Barry Bonds eben auch jemand, der den Ball aus dem Stadion geschlagen hat, auch eben vor der PED-Zeit, aber eben auch die Steals. Also was bei PCA eben dazu kommt, er ist eben nicht dieser Outfielder wie Aaron Judge, der eben seine, keine Ahnung, 40, 50 Homeruns schlagen kann, sondern der ist auch zwischen den Bases sehr schnell. Und das wird natürlich im Alter weniger werden. Aber gerade jetzt ist das einfach, wenn der auf Base ist, ist es immer gefährlich. Er braucht auch nur ein Single mal im Spiel und kann dann für Aktionen zwischen den Bases sorgen. Im Moment in der Lineup der zweitjüngste Spieler, glaubt man dann auch nicht, bei dem, wie er seine Leistung gerade bringt. Also eine rosige Zukunft für die Cubs. Aber sie kommen ja nicht an die Brewers gerade ran. Ne?
Aber also wenn wir ihn mit Barry Bonds vergleichen, dann müssen wir aber wirklich darauf aufpassen, ob seine Hutgröße sich in den nächsten Jahren.
Ja, das muss man genau gucken. Ja? Muss man sich ganz genau angucken. Er wird auch als Free Agent nicht nach San Francisco gehen, leider. Er ist nämlich aus Südkalifornien und nicht aus Nordkalifornien. Aber ja. Eine tolle Leistung in diesem Jahr.
Ja. Was hat er für ein OPS? Warte, ich gucke gerade mal.
Aktuell steht er bei
928.
Also, ja, 928. Okay. Ja.
280er Average, 31 Home Runs. Oh, geht schon.
Kann man machen, ne?
Ja. Die Cubs sind relativ sicher in den Playoffs, ne? Das kann man ja, glaube ich, schon so sagen. Müssen die Brewers im Moment auf die Cubs gucken?
In der Liga, es gab eine kurze Phase, sie waren während meines Urlaubs waren sie 4 Spiele dran, die Cubs. Da war es dann tatsächlich, also da hast du überlegt, das passt. Der große Vorteil ist, die spielen noch gegeneinander 7 Spiele. Das heißt, ja, die Brewers müssen jetzt weiter auf dem hohen Niveau bleiben und die Cubs natürlich auch, auf dem sie die ganze Saison schon spielen, weil du am Ende, Richtung Ende der Saison, nochmal 7 direkte Duelle hast und dann kann es alles ändern. Gehst du 5-2 in so einer Serie, da bist du entweder weiter weg oder du hast die Brewers dann überholt. Deswegen, sie gucken, glaube ich, noch drauf und man sieht ja auch nicht ansatzweise ein Nachlassen. Ne? Sie hatten jetzt schlechtere Phasen, die Brewers, aber es ist ja nie so richtig, keine Ahnung, 6 Spiele verloren Serie oder sowas, wie es dann andere Teams hatten.
Was mich bei den Brewers tatsächlich ein bisschen beschäftigt hat, sie hatten, du hast es gerade gesagt, sie hatten eine etwas schlechtere Phase und haben, ich glaube, nach 3 Spielen in Folge ohne Sieg, haben sie eine, genau, da haben sie die Padres die Serie verloren. Ja. Da haben sie danach ein Team-Meeting einberufen, wo ich dann gedacht habe, Leute, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben, weil Team-Meetings erlebe ich bei MLB-Teams immer nur in den ganz krassen Niederlagenphasen oder wenn man aus den letzten 20 vielleicht 3 gewonnen hat oder so. Aber sie haben nach einem Sweep bei den Padres, und das kann passieren, 2 Spiele waren eng, 2-3, 3-4, das dritte war ein Blowout, gut. Aber da haben sie ein Team-Meeting einberufen. Da war ich, Leute, jetzt seid ihr ein bisschen verwöhnt, ihr Brewers, oder?
Ja, ich glaube, aber es ist vielleicht auch genau diese Kultur, das nicht akzeptieren, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich vorgestellt haben, sondern dann zu versuchen, das nicht laufen zu lassen, sondern direkt einzugreifen. Und ich meine, sie haben danach dann gegen die Dodgers 5-4 gewonnen.
Ich habe in wenig mehr Vertrauen in meinem gesamten Leben als in die Brewers zurzeit.
Ja. Naja, und dann haben sie jetzt auch wieder was geschafft, was seit 1800 Itzenblitz nicht mehr war, diese 22 Runs. Shutout, 22 Runs gegen die, es tut mir leid, liebe Mariners-Fans, ich muss es sagen, es war gegen die Mariners.
Und der 21. Run kam deswegen zustande, weil
Julio... Der 21. Run war der fantastischste Run.
Der kam zustande, weil Julio Rodriguez nicht bis 3 zählen kann und gedacht hat, es wäre der dritte aus gewesen. Er den Ball ins Publikum feuert und dann noch einer über die Homeplate geht. Also...
Aber 22. unangenehm. Genau diese Situation bekommst du bei den Brewers nicht.
Nee.
Also, und das ist der Unterschied zwischen vielen, vielen anderen Teams. Die spielen immer konzentriert Baseball und lassen es nicht einfach mal gehen oder schleifen. Und wenn es sich schleift, wie jetzt bei dieser Serie gegen die Padres, dann wird dagegen etwas getan. Die sind immer bei 100%. Und das unterscheidet sie von vielen anderen Teams.
Ich glaube, du möchtest auch nicht den Zorn von Pat Murphy auf dich ziehen.
Nein, der ist der netteste Onkel, aber wenn der einmal böse auf dich ist,
wenn der streng ist, glaube ich, dann ist er richtig streng.
Oh ja. Da wirst du gegroundet. Da wirst du gegroundet, aber sofort.
Ja, auf jeden Fall. Die Cubs liegen wie viele Spiele hinter den Brewers
4,5.
Zurück?
4,5.
4,5. Ja. Sind 6 Spiele vor einem Nicht-Wildcard-Platz. Wir gehen davon aus, dass die Brewers und die Cubs beide die Playoffs erreichen. Und wenn sie das nicht tun, dann wäre noch in den letzten 95 Spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt ja auch nicht, in der eigenen Liga kommt nicht viel nach, in der eigenen Division. Also die Cardinals, Pirates, Reds sind raus in diesem Jahr. Wer ja ein bisschen von sich hat reden in den letzten Wochen, das waren eben die Padres und die Diamondbacks, ne, die dann mal so ein bisschen angezogen haben und auch das Wildcard-Rennen wieder dichter gemacht haben, ne?
Das Wildcard-Rennen, da können wir jetzt mal gerade drüber sprechen. Das Wildcard-Rennen in der National League, die Brewers, die Dodgers und die Braves führen alle relativ klar. Sie werden in die Playoffs kommen. In der Wildcard sind im Moment die Chicago Cubs, die Philadelphia Phillies, die sich nach einer schwächeren Phase zwischendurch jetzt mit den letzten 6 Spielen dann auch erstmal aus der Krise geschossen haben. Und die Padres, die Diamondbacks sind im Moment 1 Spiel hinter den Padres, die St. Louis Cardinals 3 Spiele, die Miami Marlins 4 Spiele und, wen ich unbedingt erwähnen möchte, weil ich 2 Videos dazu gesehen habe, sind die New York Mets. Also, ich habe 2 Videos von Leuten gesehen, die gesagt haben, wenn wir 29-7 in den letzten 36 Spielen gehen, dann werden wir in die Playoffs kommen.
Ja.
Und sie sagen, da ist eine neue Freshness in der Franchise.
7-3 die letzten 10 Spiele.
Genau.
Aber da geht's voran jetzt.
Ja, aber selbst das ist noch zu schwach, um noch ins Playoff-Rennen einzutreiben. Natürlich. Aber es gibt schon wieder diesen Funken Hoffnung bei den Mets-Fans, dass man sagt, wenn wir jetzt so eine Serie machen wie die Red Sox vor ein paar Wochen, dann kommen wir noch in die Playoffs. Deswegen werde ich die Mets jetzt involvieren.
Hattest du auch dieses Don't do that to me Video? Was war das dabei? Der Typ, der gesagt hat, don't do that to me. You know I will be there. Don't do it. Don't you dare to do it. Und Ich hatte so viel Liebe in meinem Herzen, weil ich halt genau weiß, ich wäre halt nicht anders.
Ja.
So dieses, macht es nicht.
Nee, ja. Lass das.
Macht es nicht. Lasst es sein.
Ja. Aber so richtig Mets wäre es ja jetzt, wenn sie 20-2 aus den nächsten 22 Spielen gehen.
Und in der letzten Septemberwoche verhühnern.
Ja. Ja. Gegen die Rockies oder so. Ja.
Und ich glaube, dass jeder glaubt auch genau, dass es so passieren wird, weil das ist möglich. Bei den Mets ist das sogar im Bereich des Möglichen.
Ja,
aber also gerade Padres und Diamondbacks hatte ich dieses Jahr nicht dann mehr so auf dem Zettel, muss ich ehrlich gestehen. Gerade bei den Diamondbacks lief ja wirklich nicht viel zusammen. Und jetzt sind sie ein Spiel hinter dem Padres. Da ist wirklich noch, also das ist nicht weit weg. Und auch die Phillies mit drei Spielen Rückstand ist nicht, die können sich jetzt auch nicht sicher sein. Ne? Haben zwar sechs Spiele hintereinander gewonnen gerade, also auch eine sehr gute Serie.
Ich habe euch gesagt, die Phillies in den Playoffs sind ein bumsgefährliches Team und die kommen zusammen. Die haben das vielleicht das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr
ihres Wort.
Was?
Bumsgefährliches auch ein Wort.
Die sind im letzten oder vorletzten Jahr ihres Contention Windows,
ja.
Und die werden nochmal alles dran setzen. Und Bryce Harper geht ins Outfield zurück jetzt und sie werden meiner Meinung nach ein ganz gewaltiges Wörtchen mitsprechen. Wo wir bei den Verfolgern in der National League sind, müssen wir gerade die St. Louis Cardinals ansprechen, weil dort gab es in dieser Woche in der letzten Woche ein ziemlich bemerkenswertes Debüt von Joshua Baez. Der hat bei den Cubs sein Debüt für die St. Louis Cardinals gegeben und hat in seinen ersten drei At-Bats drei Home Runs geschlagen. Und sowas kam tatsächlich auch noch nie vor. Danach 0 von 18.
Ja.
In den nächsten 18 At-Bats.
Und natürlich gegen die Cubs. 14 ne?
Strikeouts oder ja. so. Ne?
Im Derby natürlich gegen die Cubs, logisch, muss so sein.
Habt ihr das gesehen? White Sox gegen Cubs, wo sich die Zuschauertribüne gewemst haben.
Ja. Yes, ich habe noch eine sehr nette Statistik gesehen. Javier Baez hat wie viele Homeruns in diesem Jahr geschlagen?
Auch wahrscheinlich
zwei.
Zwei, ja.
Und Joshua Baez hat es an einem Spiel einfach ihn überholt. In der Baez Homerun Rangliste ist jetzt Joshua auf 1.
Ja.
Nicht mehr Javier.
Ja, ich meine, wie soll man so ein Debüt dann auch verarbeiten? Ne?
Ja, vielleicht gar nicht.
Drei Home Runs in deinen ersten drei At-Bats in Wrigley Field. Ja. Bei den verhassten Cubs für dein Team, die Cardinals. Ja. Da musst du ja. Das
hat auch tatsächlich, es passiert nicht häufig, aber als dann der dritte Home Run war, selbst die Cubs-Fans haben applaudiert, weil das passiert einfach nicht.
Ich habe schon Bilder gesehen von Cubs-Fans, die nicht zufrieden waren.
Vielleicht sind das die Cubs-Fans, die dann zwei Tage später von den White Sox vermöbelt worden sind.
Aber die White Sox und die Cubs-Fans haben sich ja auch tatsächlich in einem Spiel verbrüdert, um Green Bay Sox.
Das ist auch Common Sense in Chicago. Das bleibt, das geht immer.
Zu machen. Also. Ja. Es ist nicht alles Hass.
Du triffst dich dann ja auch bei den Bears, ne? Also die White Sox-Fans und die Cubs-Fans treffen
sich. Aber es ist nicht nur Hass.
Ja.
Habt ihr gesehen, Mr. T hat letztens bei den Cubs Take Me Out to the Ballgame gesungen.
Also gesungen hat er es nicht, er hat geredet.
Er hat geredet, aber er ist über 70 Jahre alt und ich hatte Mr. T etwas vergessen vom A-Team und von Rocky 3. Und ihn zu sehen und dass er Spaß hat und so, das fand ich sehr, das hat mein Herz erwärmt.
Ja, irgendeinen anderen Seven-Inning-Stretch war irgendein Komiker, den ich nicht kenne, der hat sich die Brille, die typische hier von dem ehemaligen Kommentator aufgesetzt dann zum Singen. Mhm. Na, das war auch sehr schön, aber Mr. T war, Mr. T war da und es war ein sehr langes Lied.
Inning-Pause hat 6 Minuten gedauert.
Die Serie sowieso, die White Sox, ich meine, dass beide Teams in die Playoffs kamen, im selben Jahr. Was meint ihr, wie oft die White Sox und die Cubs im selben Jahr in den Playoffs waren? Wie viel Mal das vorgekommen ist in der MLB-Geschichte? Dreimal.
Geringste Ahnung.
Okay. Dreimal. 1906, da sind die 1906 waren beide in den Playoffs und wer hat die World Series dann gegeneinander gespielt? Richtig, die White Sox gegen die Cubs. Und danach nochmal irgendwie 2020 und es wäre dann jetzt das dritte Mal, dass beide Teams es in die Playoffs geschafft haben im selben Jahr. Und gerade, also wir reden ja gleich auch noch über das AL-Wildcard-Rennen, aber die White Sox sind ja wirklich eine sehr schöne Geschichte in diesem Jahr und die Cubs sind es ja jetzt schon die letzten beiden Jahre, ne?
Wo wir in der National League sind, müssen wir dann noch gerade darüber sprechen, dass die Padres einen neuen Owner haben. Das hätten wir auch gut bei den Dodgers
verkauft worden.
bringen können. Die Seidler Family hat die Anteile verkauft an die neue Familie. Jetzt habe ich's doch.
Das sind zwei, ne? Ich glaube, es war ja nicht genau, eine.
Es sind zwei, warte. Es sind Kwanza Jones und José E. Feliciano. Sie sind von der MLB bestätigt worden, einstimmig bestätigt worden als die neuen Owner. Und sie haben die Geschäfte jetzt bei den Padres übernommen.
Auch da
ich
wieder,
bin gespannt, ne? Also, ob die beiden neuen Owner dem General Manager so viel
zu lehnen.
Einfach mal sagen, hallo. Was gehört das jetzt?
Portemonnaie zu nehmen.
Ja, genau.
Ah. Die Padres sind jetzt nicht die spektakulärste Franchise, also ne, da gibt's die Yankees und die Dodgers und die Red Sox, es sind einfach viel größere. Aber der Preis, ne, der Preis, dass jemand bereit ist, 3,9 Milliarden Dollar zu bezahlen, um die Padres zu kaufen, die geben ja nicht das Geld aus, damit sie es weg ist, sondern die wollen damit ja auch trotzdem Geld verdienen. Und alleine deswegen kannst du sehen, Baseball funktioniert noch.
Ich glaube, was wir ein bisschen unterschätzen, sind die Tax-Break-Möglichkeiten, wenn du sowas kaufst.
Ja, klar.
Ne?
Ja.
Das ist halt Big Business.
Ich würde auch gern mehr ausgeben, damit ich Steuern spare, aber ich habe nicht so viel Kohle, die ich ausgeben kann.
Wollte ich gerade sagen, wenn du 4 Milliarden auf dem Konto hast, dann wüsstest du schon, was du machst damit.
Ich würde auch die Padres kaufen, wäre mir egal.
Ja, Petco Park zu sitzen jeden zweiten Abend wäre auch
toll. Ja, da kann man ja nichts gegen sagen.
Ja. Aber die Padres haben auf jeden Fall einen neuen Owner und ihr Minor League Catching Coordinator ist von ICE verhaftet worden.
Ja, auch eine wunderschöne Nachricht.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, Oswaldo Pirela war auf dem Weg von El Paso, war von El Paso nach Hause, nach Arizona, und er hatte seine Arbeitserlaubnis hatte er nicht mit dabei. Und ICE hat ihn verhaftet und ist jetzt im Moment in einem Detainment Center. Und das Department of Homeland Security hat The Athletic geschrieben, am 16. August hat die Grenzkontrolle Oswaldo José Pirela verhaftet. An illegal alien from Venezuela. Er hat das Land legal beziehungsweise betreten am 10. September 2014 und ihm wurde eine Aufenthaltserlaubnis bis 2018 gegeben und er hat das Welcome Overstayed von den USA und deswegen wird er jetzt in ICE Obhut bleiben. Und,
ach, wie krass.
Ja.
Es wäre übrigens, wenn es nicht ICE wäre, wäre das auch vor 5 Jahren passiert übrigens, also nur mal um zu vergleichen, hier ist es jetzt, hat es immer einen anderen Beigeschmack, aber wenn du deine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängerst, hast du ein Problem in dieses Land zu kommen, das war schon immer so. So, das ist jetzt eben dass es immer so negativ auch geframed wird, ist halt kacke, weil er ist ja kein Alien, er arbeitet ganz normal. Na, also ist ja,
ach so, ich dachte, du wolltest das negative Framing vom, dass er verhaftet worden ist, wolltest du.
Nein, Einreise in die USA hat Regeln und da müssen sich alle dran halten. Erstmal, Punkt. So, ist so. Dass das jetzt eben so absurd alles ist, ist ja klar. Und das ist aber hier, wenn du keine Arbeitserlaubnis hast, kannst du in das Land nicht einreisen. Punkt.
Also
wenn du keine Aufenthaltserlaubnis hast.
Wir können das so sagen, dass auf jeden Fall die Padres oder auch Oswaldo Pirela einen besseren Job hätte machen können. Aber
der Junge arbeitet als Catching Coordinator. Genau. Es ist total bescheuert, dass du arbeiten darfst ohne einen Aufenthaltstitel, weil du tust dem System nicht weh, sondern du zahlst Steuern. Also das Beste ist ja, dass der IRS, es ist völlig Wumpe, wie dein Aufenthaltsstatus in den USA ist. Wenn du Geld verdienst, musst du in den USA auch Steuern zahlen. Das wird hingenommen. Und das ist das Dumme an diesem System. Der arbeitet bei den Padres, der ist da nicht, wird nicht, der schmarotzt nichts weg, sondern der ist Teil der Gesellschaft. Und der gehört in dieses Land, weil er da arbeitet. So, das ist das Dumme an dieser Regel. Und dass du denn immer noch diesen Quatsch machen musst. Und das ist so, und eben, weil es eben, ja, es ist so schlimm. Also, wie viele, auch jetzt im Urlaub, wie viele Amerikaner wir getroffen haben, die jetzt in Kanada lieber Urlaub machen, weil sie da ihre Ruhe haben. Es ist unfassbar, was der Orangen alles kaputt gemacht hat. Egal, lass uns weiterreden über Baseball.
Lass uns, habt ihr noch was zur National League? Weil dann könnten wir nämlich in die
Tugboat hat seine Premiere gegeben. Will ich nur mal sagen. Also der, wer es nicht weiß, die Giants haben ganz am Anfang der Saison ihren Catcher getradet, Patrick Bailey, gegen zwei Spieler oder drei Spieler sogar, mit den Guardians und unter anderem eben ein Pitcher, der 2000 und irgendwann in der Little League World Series auf sich aufmerksam gemacht hat. Gecallt von Dave Fleming übrigens damals und jetzt sein Debüt gegeben hat bei den Giants, zwei Innings Shutout gegen die Guardians, was dann auch wieder eine lustige Geschichte ist, gecallt von David Fleming.
Und er heißt Tugboat.
Tugboat ist sein Spitzname, ja. Mhm. Ich weiß seinen Vornamen nicht mal. Matt Wilkinson heißt er, Matt.
Tugboat Wilkinson. Tugboat Wilkinson hört sich tatsächlich an wie ein Spieler in 1912,
ja.
Der bei den Black Sox
gespielt Er ist leider nicht so hübsch wie Peyton Tolley.
Niemand.
Und vielleicht ist so können wir damit in die American League gehen.
Niemand ist so hübsch wie Peyton Tolley. Gerade Peyton Tolley ist gestern Abend, hat nicht seinen glücklichsten Auftritt gehabt, aber die Geschichte rund um seinen Handschuh, wo drauf steht, you're so pretty, ist einfach ganz wunderschön und herzerwärmend, hat ihm seine Mutter immer zugerufen bei den Highschool Games, beziehungsweise als er auf dem College war, damit sie ihn blamieren konnte und damit er so ein bisschen peinlich berührt war, hat sie mal reingerufen,
geil,
so
ne?
Pretty. Die ist leider an Krebs verstorben im letzten Jahr. Und ich glaube, Peyton Tolley hat auch durch diese Erfahrung, ein derart herzerwärmendes Gemüt auch. Und es steht auf seinem Handschuh, dieses You're so pretty. Und
er hat ja auch erzählt, worüber soll ich mich im Leben noch ärgern? Ich habe alles durch in meinem Leben. Ich darf jetzt hier Baseball spielen. Warum sollte ich mich jetzt über irgendwas ärgern und schlechte Laune haben? Und diese Lebenseinstellung führt dazu, dass um ihn herum immer gute Laune ist. Das ist immer, er lächelt ja immer. Er ist ja immer ein positiver, guter Mensch und pitcht auch nicht schlecht. Also das Spiel gegen die Blue Jays, das war auch richtig gut. Wir waren leider nicht im Stadion bei dem Spiel, aber da,
da haben sie gewonnen, die Red Sox. Gegen die Blue Jays.
Ja, sorry.
Ansonsten, wir haben es vorhin schon gesagt, die Red Sox 8-8 aus den letzten 16 Spielen, sie hatten drittlängste Serie an aufeinanderfolgenden Spielen. Ich glaube, es gibt zwei Teams, die eine 17-Spiele-Serie hatten, also 17 Spiele in 17 Tagen. Sie hatten jetzt 16 Spiele in 16 Tagen. Man hat dann schon gemerkt, dass die auf dem Zahnfleisch jetzt kriechen. Ja. Gerade auch das Bullpen der Red Sox 8-8. Sie sind nach wie vor im Moment 5,5 Spiele vor einem Nicht-Wildcard-Platz und sie waren am 1. August 3 Spiele vor einem Nicht-Wildcard-Platz. Ja. Und am 1. August, und da müssen wir jetzt mal gerade drüber sprechen, am 1. August waren die Wildcard-Plätze besetzt von den Yankees, den Red Sox und den Guardians. Damals waren die Minnesota Twins gleich auf mit den Guardians, die Texas Rangers ein halbes Spiel dahinter, die Baltimore Orioles 1,5 Spiele dahinter, Mariners 3, Detroit Tigers 3,5 und die Toronto Blue Jays 4,5. Jetzt sind die Minnesota Twins auf dem Wildcard-Platz von den Guardians. Die Guardians sind 1,5 Spiele zurück, hatten keine gute Phase in den letzten Wochen. Die Rangers sind ein halbes Spiel zurück. Die Blue Jays sind nur noch ein Spiel zurück und die Baltimore Orioles sind 1,5. Und selbst die Detroit Tigers, die Tarek Skubal und Casey Mize abgegeben haben,
Teams
sind auch nur noch 1,5 Spiele zurück. Und selbst die Mariners, die allerdings wirklich eine katastrophale Saison haben, sind 2,5 Spiele zurück. Es geht gar nicht darum, dass man nur 2,5 Spiele zurück ist, aber sie müssen dann halt auch 6 oder 7 Teams jetzt noch überholen. Und das ist der schwierigere Part hier beim Aufholen dieses Rückstands. Und trotzdem, wir haben ein American League Race, das wegen seiner Mittelmäßigkeit, wir müssen sagen, die American League ist in diesem Jahr nicht gut. Wegen seiner Mittelmäßigkeit ist dieses Rennen so spannend, weil wenn die Rangers mit 62 und 65 nur ein halbes Spiel außerhalb der Playoff-Plätze sind, dann ist das kein gutes Zeichen für die American League. Aber bevor wir über die Teams sprechen, die jetzt noch wirklich große Chancen haben, würde ich gerne nochmal gerade über die Seattle Mariners sprechen.
Fangen wir mit denen an.
Ja, die Seattle Mariners waren letztes Jahr ein Inning davon entfernt, die World Series zu erreichen. Sie haben in diesem Jahr alles dran gesetzt, um die World Series zu erreichen. Sie haben gesagt, dieses Jahr ist das Jahr. Sie haben Josh Naylor dann auch noch bekommen. Nee, den haben sie letztes Jahr schon gehabt. Aber sie haben in diesem Jahr ihr Pitching weiterhin dabei gehabt und haben gesagt, gut, mit der Offensive kriegen wir es auf jeden Fall hin. Dass Cal Raleigh nicht nochmal eine 60-Home-Run-Saison spielen würde, das war den allermeisten klar. Wie aber Cal Raleigh in dieser Saison vom Laster gefallen ist, das ist wirklich atemberaubend. Und es gibt diesen Wert OPS Plus, On Base Percentage plus Slugging, und dann der Plus-Wert heißt, dass es auf den Ballpark nivelliert ist, beziehungsweise dass man, dass der Ballpark-Faktor rausgenommen wird, damit man alle Spieler übereinander vergleichen kann. 100 ist der Durchschnitt. Der OPS Plus in diesem Jahr von Cal Raleigh ist bei 65. Also er ist 35% schlechter als der Durchschnitt der Liga, was den OPS angeht.
Als der Durchschnitt.
Als der Durchschnitt.
Die besten Spieler,
als der Durchschnitt. Ja, als der 65. Sein OPS Plus letztes Jahr war bei 160. Ja. Er war letztes Jahr 60% besser als der Durchschnitt. Und dazu kommt, dass er in diesem Jahr auch sein Fielding nicht gut läuft. Wenn man seine Defensive Runs Saved nimmt, aus dem letzten Jahr hatte er 2 Defensive Runs Saved über die gesamte Saison. Wir wussten immer, er ist nicht der allerbeste Catcher, aber er ist ein sicherer Catcher.
Ja.
Im letzten Jahr hatte er 2 Defensive Runs Saved plus dieses Jahr hat er -3. Da kommt dann auch noch das Catching hinzu oder das die Defensive dazu. Cal Raleigh ist momentan ein schwarzes Loch im Line-Up der Seattle Mariners. Und das Problem ist, die Mariners können gar nicht so richtig viel dagegen tun, weil sie müssen ihn spielen lassen. Sie haben noch Mitch Garver als Catcher und der bekommt schon relativ viele Spiele. Sie haben auch noch Johnny Pereira. Aber sie müssen ihn im Line-Up behalten. Aber ohne Cal Raleigh sieht es wirklich finster aus. Und wenn dann solche Patzer passieren wie bei Julio Rodriguez bei diesem 0-22 gegen die Brewers, dann fragt man sich oder dann frage ich mich, haben die Mariners schon ausgecheckt aus dieser Saison?
Das wirkt bei sowas so, ne?
Ganz kurz noch zu Cal Raleigh. Diese Defensivschwäche, die du angesprochen hast, ist die eine Sache. Dass du halt sagst, er ist mittlerweile auf -3 Defensive Runs Saved. Das heißt, er macht Fehler, die zu Runs führen. Das ist das eine. Viel signifikanter ist halt, dass seine Offensivleistung halt gar nicht mehr vorhanden ist. Ein 1,56er Average, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Und er ist, wie du gesagt hast, einfach ein Spot, der im Prinzip ein automatisches Aus ist im Moment im Line-Up der Seattle Mariners. Und das ist etwas, womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe vor der Saison. Und zum anderen ist es etwas, was die ganze Offensive der Mariners ein bisschen widerspiegelt im Moment. Die Mariners haben die schlechteste Offensive der gesamten MLB. Und das ist sicherlich etwas, wo du in Las Vegas sehr viel Geld mit hättest verdienen können, wenn du vor der Saison gesagt hättest, die Seattle Mariners werden die schlechteste Offensive der gesamten MLB haben. Dazu kommt halt, dass sehr viele Serien so aussehen, als wäre es ihnen egal.
Genau.
Als
wenn sie ausgecheckt haben, ne? Wie Andreas meinte.
Als wäre tatsächlich die Saison vorbei. Und das spiegelt ja nicht das wirkliche Verhältnis im Moment wider, weil du schon gesagt hast, so ganz raus aus dem Wildcard-Rennen sind sie halt immer noch nicht, weil die American League halt so medioker ist in ihrer gesamten Breite oder so eng zusammengewachsen ist in ihrer gesamten Breite. Ich glaube aber allerdings auch, dass man hinter die Saison der Mariners einen Haken setzen kann. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass wir hier noch etwas sehen, wo wir sagen können, die werden noch mal ins Wildcard-Rennen oder ins Playoff-Rennen eingreifen. Und dann glaube ich, dass wir einen sehr, sehr interessanten Winter in Seattle haben werden. Weil ich glaube, dass diese Saison ein richtiger Wake-up-Call war für die gesamte Franchise
Du hast dabei nicht mehr viel Spielraum, ne? Also das darf man, also
das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier schon von einem Neustart reden müssen.
Ja, also könnte man ja sich auch überlegen. Jetzt hast du Josh Naylor bis 2030. Cal Raleigh hast du bis 2030. Cal Raleigh hast du bis 2030. Du hast Julio Rodriguez hat bis 2032 Player Options oder sogar drüber hinaus, 2034. Colt Emerson wurde jetzt nur ein bisschen, also auch da bis 2034.
Das nächste schwarze Loch übrigens im Lineup der.
Na? Also, der, ja. Du musst diesen Winter, dann musst du wirklich das hinterfragen, was du da machst. Du hast aber auch schon einiges an Kohle committed für die nächsten Jahre. Und was vielleicht Hoffnung macht, also wenn sie innerlich noch nicht ausgecheckt haben, sie haben jetzt die Serie gegen die Blue Jays und danach gegen Boston. Das ist nochmal, das sind keine schwachen Gegner. Die einzigen, die danach aber noch stark sind, sind die Texas Rangers im September nochmal 3 Spiele und die Houston Astros Richtung Ende September 2 Spiele. Sonst hast du die Athletics 7 Spiele, die Angels 7 Spiele und die Rockies 3 Spiele. Also du könntest ja sogar, ja, wenn du dich...
Du spielst genau in dieser Liga.
Ja, und du könntest eben, wenn du dich jetzt anstrengst und noch nicht ausgecheckt hast, kannst du hier nochmal wenigstens eben diese 2,5 Spieler in Angriff nehmen und sagen, wir tun alles, dass wir diesen Abstand beibehalten und verkürzen. Wenn die anderen dann ihre Spiele gewinnen, ja, haben wir wenigstens alles getan. So, ich traue aber genau diese Art von Einstellung im Moment dem Mariners auch nicht zu. Also ich bin da bei euch. Es wirkt, als wenn sie die Saison für sich innerlich schon beendet haben.
Colt Emerson hat in seinen letzten 30 Tagen ein OPS von 4,31, also ein Base Percentage plus Slugging. Und Base Percentage, wie häufig kommt er auf Base? Slugging, wie ist der Wert dessen, was er dann schlägt? Ob Singles, Doubles, Triples oder Home Runs? 4,31. Der normale Durchschnitt ist bei ungefähr 600 oder 650. Und er ist bei 4,31. Er ist ein ganz großes schwarzes Loch neben Cal Raleigh. Josh Naylor hat in seinen letzten 50 Spielen 2 Home Runs geschlagen. Ein Spieler, auf dessen Home Runs und auf dessen Power du wirklich zählst.
Die Power, ne?
Ja. Und die Mariners waren immer ein Team, was rund ums Pitching dann auch aufgebaut worden ist. Wir haben in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, genau, dass das Pitching der Mariners wirklich enorm gut ist. In diesem Jahr ist es nicht sehr gut. Um die Mariners in Contention zu halten, muss es sehr gut sein. Es ist auch nicht gut, es ist mittelmäßig. Sie haben sich von Luis Castillo getrennt, der ist zu den White Sox gegangen, ja, weil sie wussten, sie haben eine gute 5-Mann-Rotation und die ist im Normalfall auch sehr gut. Sie haben Logan Gilbert, Brian Wu, George Kirby, Emerson Hancock und Bryce Miller. Aber auch die können nicht alles das auffangen, was in den letzten Wochen dann offensiv schiefgegangen ist. Und wenn du Leute wie George Kirby und Bryce Miller hast, die in den letzten Wochen wirklich nicht gut gepitcht haben, dann kommst du in eine Phase rein, wo einfach überhaupt nichts funktioniert. Und das ist bei den Mariners im Moment der Fall, meiner Meinung nach.
Ja, du müsstest ja nur überlegen, wenn du, also jetzt auch bei Cal, wenn du nur überlegst, der muss nicht die Saison vom letzten Jahr wiederholen. Das ist utopisch und das soll er auch nicht. Aber lass mal die 2 oder 3 Jahre davor. Da hatte er immer immer ein +4 Wins Above Replacement. Ja. Es war also immer mit einem vernünftigen Batting Average, also eben für einen Catcher völlig ausreichende 2,20 bis 2,30. Alles in Ordnung. Er hat seine 30 Home Runs geschlagen. Super. Nehme ich vom Catcher jederzeit. Ja. Du brauchst ja keine 60 Home Runs von deinem Catcher. Aber er hat in diesem Jahr 52 Hits. Er hat letztes Jahr 60 Home Runs geschlagen und hat jetzt erst 52 Hits.
Und Aaron Judge, der seit Anfang Juli auf der Injury List sitzt, hat 53 jetzt.
Ja. Und wenn du dann das Ganze, und er ist ja auch jemand, also das Lustigste, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, das ist nur bei Instagram einmal kurz durchgespielt worden, dass er jetzt der WBC die Schuld gibt. Also dass er da mitgemacht hat.
Er hat gesagt, er weiß es nicht. Das sollen andere entscheiden. Er würde es jederzeit wieder tun, bei der World Baseball Classic mitzuspielen. Das darf ich in Schutz nehmen.
Es ist der Hand, der verweigerte Handschlagfluch.
Das ist es gewesen, genau.
Wenn du dich wie ein Arschloch verhältst, tja.
So, dann wirst du auch mal
manchmal irgendwann wirst du dann durchgereicht.
Aber sollten die Mariners jetzt zweimal gewinnen, dann gilt Folgendes. Und ich habe Axel versprochen, dass ich mal im Podcast abspiele.
Ja.
We won a game yesterday. And if we win one today, that's two in a row. We win one tomorrow, that's called a winning streak. It has happened before. I got a feeling things are about to turn around for us.
Oh. Ach, sehr schön. Es erfüllt mich mit einer derartigen Freude, dieses Zitat immer zu hören aus Major League. Ja.
Ich glaube nicht dran.
Ja, genau, also wenn man sich das Wildcard-Rennen jetzt anguckt, so rein von den Zahlen her, du hast alle Teams haben keine guten Records. Wir haben die Twins mit minus 41er Run Differential im Moment führend in diesem Rennen. Danach kurz dahinter die Rangers mit minus 58, die Blue Jays mit minus 53, Guardians minus 26, Orioles minus 31. Und dann kommen die Detroit Tigers, anderthalb Spiele zurück, mit einem plus 82er Run Differential.
Ich fänd's ja schon wieder eine bemerkenswert grausame Laune der Natur, würden die Detroit Tigers, nachdem sie Skubal und Mais abgegeben haben, jetzt in die Playoffs kommen.
Es ist doch verrückt, dass die weiterhin da drin sind. Die hätten sich doch auschecken können aus der Saison.
Ja.
Da hätte niemand etwas gesagt. Aber irgendwie ist in diesem Team genug Gutes von den Leistungen her, dass sie einen plus 82er Run Differential, die gehören in die Playoffs. Alle anderen, die da rumdümpeln, also alle Twins, Rangers und so weiter. Nee. Die für mich gehören die Tigers in diesem Jahr in die Playoffs. Sie werden es vermutlich nicht schaffen, weil sie müssten auch wieder die Twins noch überholen und eben, ich weiß nicht, wie das Loch von Skubal eben dann wirklich über lange Zeit gestopft werden kann und auch das von Casey Mize, aber es ist schon verrückt.
Spiele ist halt nichts, ne? Wir haben noch nicht mal September.
Klar.
Also das ist wirklich gar nichts und also meine Bold Prediction ist, dass wir drei Teams aus der East in der
Wild. Die Blue Jays schaffen es noch, ja. Dann wäre meine Bold Prediction von vor der Saison nämlich auch erledigt, weil ich gesagt habe, dass die drei Playoff-Teams weiteren aus der East kommen, weil die zu stark war.
Blue Jays und du darfst die Orioles auch nicht vergessen, ne? Ja, die sind ein halbes Spiel hinter den Blue Jays. Wir haben in der American League East die Red Sox im Moment auf dem zweiten Wildcard-Platz mit 5,5 Spielen Vorsprung. Und dann sind die Blue Jays ein Spiel zurück und die Orioles anderthalb hinter den Twins. Also.
Kommt ihr Savage eigentlich bei denen nochmal wieder zurück? War der jetzt Season Ending? Das weiß ich gar nicht.
Nee, das war nicht Season Ending.
War nicht, ne? Weil sie müssen ja noch einen Pitcher dazu kriegen. Also. Sie müssen ja noch mal was in der
Rotation. Ja, in Gossman haben sie ja verloren, dann die Blue Jays.
Ja, ich meine, Dylan Cease mit einer unfassbaren Saison. Das geht ging ein bisschen unter, ne? Mhm. Shane Bieber habe ich pitchen sehen, das war sehr gut, was er gemacht hat.
Die Savage hatte eine Operation am linken Knie, aber könnte noch in dieser Saison wieder zurückkehren.
Weil sie brauchen natürlich noch mindestens einen Starting-Pitcher. Zusätzlich jetzt bei Vladi ist sogar auf der 7, auf der Concussion IL. Das geht dann, der wird ja wieder zurückkommen, aber der muss ja nur, lass den einmal zu Hause in Homeland schlagen, damit dieser Fluch weg ist, dass
die Blue Jays, nachdem sie ja zur Trade Deadline dann wirklich was abgegeben haben, auch mit Dalton Barshow, dass sie hier im Moment dann wirklich so gut dabei sind. Dieser Brad Bateman, den sie aus der AAA hochgeholt haben als Ersatz für Dalton Barshow, macht einen richtig, richtig guten Job in seinen Spielen, seitdem er hochgezogen worden ist. Du hast mit Okamoto und vor allen Dingen dann auch Ernie Clement momentan Leute, die das Loch stopfen können, das ihnen Vladimir Guerrero Jr. aufreißt, dadurch, dass er im Moment in der Offensive nichts bringt. Aber das ist eine grausame Laune der Natur, dass der zu Hause noch keinen
Home Run
in dieser Saison geschlagen hat.
Wir hatten es ja wirklich gehofft, ne? Ja.
Ja. Sieben Home Runs auswärts, noch keinen einzigen zu Hause.
Ja, auch sieben ist für Vlad einfach zu wenig. Das ist also
deutlich zu wenig. Aber meine Bold Prediction ist übrigens, dass wir einen Playoff-Teilnehmer auf jeden Fall erleben werden mit einem negativen Record. Und vielleicht wird es sogar der Sieger der Division der American League West. Weil die Astros sind momentan auf Platz 1 in der American League West mit 64 und 63. Und das, was uns die Astros abseits von Jordan Alvarez anbieten, ist auch nicht wirklich toll. Aber Jordan Alvarez hält die halt komplett auf Kurs seit der kompletten Saison mit 36 Homeruns, die er schon geschlagen hat. Und mit einer Offensive, die ihresgleichen sucht.
Ne? Ja, und vor allem, also was ich bei den Astros eben so merkwürdig finde, oder einer Division so merkwürdig finde, hätten sich die Mariners ein bisschen zusammengerissen, würdest du diese Division einfach gewinnen können dieses Jahr. Mhm. Und na, dass selbst die Rangers jetzt noch mit 2 Spielen dahinter sind, die auch eine unfassbar schlechte Saison spielen. Und ich hoffe auch, dass, also wenn nur ein Team aus der American League West in die Playoffs kommt, weil die haben da auch dann einfach nichts verloren.
Ja, ein Team wird auf jeden Fall in die Playoffs
kommen. Ja, eben. Eins reicht. Also eins reicht dann auch. Das
werden wir nicht verhindern
können. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ich meine, was denn bei den, ich meine, Jordan Alvarez könnte ja die Triple Crown gewinnen. Haben wir lange nicht gehabt, ne? Das war das letzte Mal, das ist nicht Miggy Cabrera, der das war. Ja, also auch schon Cabrera, genau. Ein paar Jährchen her. Also das wäre mal wieder eine Geschichte, finde ich. Wenn er die Triple Crown gewinnen würde.
Jordan Alvarez ist ein böser, böser Mann. Also,
Tausender OPS, ne?
Ja, ja. Und dann guck dir den OPS nochmal von Cal Raleigh an, der ja? in der letzten Saison der bessere Spieler war als Jordan Alvarez.
Wahnsinn.
Ja. Also ich habe da keine Bold Prediction, weil die hatte ich für Anfang der Saison, dass eben die 3 Wildcards aus dem Osten kommen werden. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Tigers, dass sie da dass dann, wenn er die dann doch dann mitspielen dürfen, weil dafür so schlecht war die Saison halt einfach nicht, wenn du ein 85er Run-Differential hast, das plus 85, das muss irgendwo belohnt werden.
Das nach dieser Trade-Deadline.
Ja.
Ich möchte noch einmal gerade über die Orioles sprechen.
Ja, weil die sind ja auch mittendrin.
Die Orioles haben
betrogen worden.
Sind betrogen worden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Orioles waren ja komplett vor den Kopf gestoßen, als die Red Sox Adley Rutschman geholt haben. Und da haben die Orioles-Spieler gesagt, Moment mal, wir sind doch mitten im Playoff-Rennen. Was reißt der denn die Mannschaft auseinander? Und Adley Rutschman gilt als jemand, der im Clubhaus der gehört wird im Clubhaus. Das ist ein Clubhouse-Leader. Und da waren die Orioles tatsächlich relativ vor den Kopf gestoßen. Sie haben natürlich mit Samuel Basayo jemanden, dem sie einen langen Vertrag gegeben haben und wo sie gesagt haben, das ist der Catcher der Zukunft. Aber Adley Rutschman hätte immer noch als DH sehr viele At-Bats haben können. Und sie sind weggegangen von ihm, haben jetzt auch Carlos Narváez als zweiten Catcher hinter Samuel Basayo. Und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, sie würden sich um diese Saison nicht mehr kümmern. Und sie sind anderthalb Spiele als Fünfter in der American League East, sind sie anderthalb Spiele außerhalb der Playoff-Plätze. Und da bin ich dann auch gespannt, ob das in irgendeiner Weise noch in den nächsten Wochen für einen Kickstart bei den Orioles sorgen wird. Sie haben jetzt die letzten 3 Spiele verloren, aber so richtig viel hat ja kein Team wirklich kaputt gemacht, außer vielleicht die Tampa Bay Rays, die jetzt auch ein bisschen abgekühlt sind.
Ja, die Division, die East ist halt, also wenn du die Blue Jays in den letzten Wochen anguckst und auch die Orioles, das ist schon, die melden sich nochmal tatsächlich richtig zurück und du bist als Letzter in der East, hast du immer noch eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 12%. Da, als Letzter in der National League West hast du, glaube ich, minus 12%. Da musst du noch 3 Jahre, du musst einfach im Oktober alleine spielen.
Bist du nicht schon rechtlich eliminiert?
Jetzt, ich möchte da nicht, Angels? Ja.
Nur die Mets sind noch bei 50% Wahrscheinlichkeit in den Playoffs. Cool.
Und ja, diese Trade-Deadline hat andere Signale gegeben, aber manchmal, also wir erinnern uns, auch die Brewers haben vor 3 Jahren war es, als sie Josh Hader abgegeben haben und noch irgendwen und trotzdem in die Playoffs gekommen sind. Manchmal ist vielleicht auch das ein Ding, dass du die aufwächst, die Spieler.
Ja.
Mein Peter Alonso hat in den letzten 7 Tagen auch wieder ein bisschen dazu beigetragen, dass sie rankommen. Ne? Er hat jetzt 29 Homeruns. Das ist
eine wunderschöne Überleitung. Das ist eine wunderschöne Überleitung.
Hätte 30 haben müssen.
Ja, genau. Hätte 30 haben müssen, genau. Für den nächsten, jetzt folgenden 5-Minuten-Rant von Axel, was den Kölner Keller in New York angeht.
Fällt mir nichts zu ein. Fällt mir wirklich nichts zu ein.
Erzähl,
was ist passiert? Für die Hörer, die es nicht gesehen haben, die Orioles, wie so schön gesagt wird, spielen gegen die New York Yankees. Es steht 3-3 im 7. Inning. Pete Alonso schlägt einen Home Run, der zugegebenermaßen recht nah am Foul Post vorbeigeht. Aber wenn man die Bilder von der Line Camera, also von der Kamera, die von der Home Base auf den Pole gerichtet ist, sieht, dann ist er relativ klar fair. Der Ball wird im Feld als Foulball gewertet. Es kommt dazu, dass der Ball hoch war, dass er halt über dem Pole war in seiner Flugbahn. Er wird vom First Base Umpire als Foul gewertet. Daraufhin gibt es eine Challenge bzw. einen Videobeweis. New York wird angefunkt und New York sagt dann, Call is upheld, das heißt, Call stands, der Ball wird als Foul gewertet. Daraufhin gab es sehr, sehr ungläubige Blicke im Orioles Dugout und auf der Bank. Und er gesagt hat, hallo, wir haben hier die Fernsehbilder, wir können das sehen. Was wertet ihr denn da? Das war ein Home Run. Und dann gab es halt nach dem Spiel, also die Schiedsrichter haben dann nicht mit sich reden lassen. Ich meine, was können sie auch machen, ne? Die Schiedsrichter kriegen die Ansage aus New York. Da wird gesagt, nee, habt ihr richtig entschieden. Call stands, der Ball ist faul. Dann muss weitergespielt werden. Die Yankees scoren dann im 8. Inning 2 Runs und gewinnen das Spiel mit 5-3. Und nach dem Spiel gab es dann halt natürlich Redebedarf, gerade bei den Orioles. Und Pete Alonso hat dann halt gesagt, okay, verstehe ich nicht, das ist ein Home Run. Wie kann der nicht gewertet werden? Wir haben hier TV-Bilder, wir haben iPads, wir haben Stat-Tracks, wir haben alle Technologien, die uns zur Verfügung stehen, um zu sehen, dass dieser Ball fair war. Und dann kommt halt raus, und das war halt etwas, was ich auf jeden Fall nicht wusste, New York braucht per Rulebook zwei unterschiedliche Kameraeinstellungen, die das gleiche Ergebnis liefern. Eine Kameraeinstellung, so eindeutig wie sie sein oder wie sie ist, darf nicht reichen. Und die einzige wirklich eindeutige Kameraeinstellung, dass es ein fairer Ball war, war halt diese Linecam, die auf den Pole gerichtet ist. Die anderen Kameraeinstellungen konnten es halt perspektivisch nicht auflösen, weil der Ball zu hoch war, weil du halt diese den Winkel nicht hast, um zu sehen, wo ist der Ball genau über den Pole gegangen. Und das finde ich halt merkwürdig. Wenn du eine Kameraeinstellung hast, die sagt, okay, das ist sehr eindeutig, das ist ein fairer Ball, die anderen können es nicht auflösen, dann darfst du trotzdem nicht überstimmen.
Die Regels sind die Regels.
Ja, damit ist jede Diskussion beendet.
Es ist tatsächlich sehr komisch.
Die Regeln sind die Regeln und dann.
Zum Overturn, ne? Weil
dann ja, dagegen habe ich keine Argumente.
Ja. Nein, ich finde es auch sehr merkwürdig, weil diese erste Einstellung ist ja eben deutlich, ja, kannst du nicht fair sein. Und dass dann eben die Regel sei, ja, aber du musst zwei haben, so, ja, okay, wenn es jetzt eng wäre. Dann verstehe ich das, dass du mehrere Perspektiven angucken willst. Aber wenn dir die eine das so deutlich fair sagt, daneben sagt, so, oh, geht nicht, weil zweite gibt's nicht.
Aber wir haben doch uns immer lobend über die MLB und die Umpire geäußert, dass die Entscheidung eines Umpires weniger angezweifelt wird als zum Beispiel beim VAR in der Bundesliga im Fußball. Und ja, der Umpire hat hier gesagt, faul.
Nö.
Hat er gesagt.
Ja, ja.
Hat gesagt, faul. Und dann gibt es nicht genügend Beweis, das zu überstimmen. Und ich habe damit kein Problem.
Pass auf. Entschuldigung, muss ich direkt reingrätschen.
Bitte.
Wenn es keine Technologie gibt oder wenn keine Technologie eingesetzt wird, dann ist das für mich in Ordnung. Wenn der Umpire auf dem Feld sagt, das war ein Foulball, dann ist das ein Foulball und dann wird das als Foulball gewertet. Feierabend. Dann brauche ich aber nicht eine Technologie, die mir sagt, das ist ein Fehler, die aber aus formalen Gründen nicht als Fehler gewertet werden kann.
Aber dann Perspektiven verzerren, dann, ja, da bist du dann auch der Meinung, oder?
Ja, natürlich, aber dann brauche ich es nicht. Dann lass es sein. Dann brauche ich die Technologie nicht. Wenn mir der Beweis geliefert wird, hier ist ein Fehler und ich kann es aber aus formalen Gründen nicht umsetzen, wofür ist die Technologie dann gut?
So philosophisch wollte ich jetzt gar nicht werden.
In 99,95% der Fällen ist die Technologie gut genug dafür. Das war jetzt wirklich mal ein Sonderfall in meinen Augen. Wäre ich Fan der Orioles, würde ich mich auch aufregen.
Aber dir sind Zweifel egal.
Ich auch nicht. Ich nehme das Empörungsangebot trotzdem nicht an.
Wir hatten ja das eine Spiel bei den Blue Jays mit, wo diese unfassbar schlechte Umpire-Leistung war. Und was mir auch eben gezeigt hat, ja, diese IBS-System, das tut dann gut, weil das waren teilweise wirklich, da ging es nicht um Millimeter, der Umpire-Falsch lag, sondern da ging es um Zentimeter. Also wirklich, das muss der Umpire mitten im Spiel sehen. Und hier kann der eine Umpire das nicht sehen, weil er eben nicht so steht, dass er den als Homerun gibt. Und wenn du dann zwei Beweisbilder brauchst, ja, okay, so willst die Regel, aber dann, wenn das eine so offensichtlich und nicht durch Verzerrung sondern du siehst ja offensichtlich, dass er eben fair ist, dann würd's mir reichen, ne? Und deswegen, aber ja, ich als Orioles würde mich auch aufregen, bin ich bei dir.
Möchtest du noch was sagen? Wir können dich gerade nicht sehen, deswegen.
Mein ganzes Setup ist komplett Fritte. Mikrofon, Kopfhörer und Kamera. Keine Ahnung, Entschuldigung.
Kein Problem.
Es war überhaupt kein Empörungsangebot, was ich dir ausgestellt habe.
Sehr langweilig.
Sondern es war einfach nur mein Unverständnis für diese eine Entscheidung, wo ich halt einfach sage, ich sehe hier, und die Spieler sehen es ja auch, und die Organisation sieht es, und die Trainer sehen es. Ich sehe hier, dass ein offensichtlicher Homerun aufgrund eines Formfehlers nicht gewertet werden kann. Und dann sage ich, okay, macht für mich keinen Sinn.
Aber vielleicht wird das ja dann zur nächsten Saison dann wieder.
Hilft den Orioles gerade nicht.
Ich weiß.
Ich glaube, das ist auch etwas, bei so einer Situation, okay, dann. Ich finde es ja gut, dass du eben auch da bin ich bei dir, Andreas, der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet das und dann muss ein ganz eindeutiger Beweis gefunden werden, dass es overturned wird. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Da wird ja nicht ein kleiner Fehler gesucht, alles richtig zu machen.
Es war früher Angel Hernandez, dann.
Okay, der ist ausgenommen, weil diese Situation zu sagen, ist ja im Football ähnlich, dass du sagst, Call overturned geht nur, wenn wirklich alles eindeutig ist. Blöd wird's eben, weil es hier nur formal ist. Das ist eindeutig ein fairer Ball gewesen, aber kann mit zwei Kameras nicht bewiesen werden, ist dann dumm. Das muss, bin ich auch dabei, Axel, das muss geändert werden.
Ich hoffe, das ist am Ende nicht das der eine Homerun, der dieses Playoff
rennt. Sie hätten das Spiel ja trotzdem verlieren können. Ja. Sind wir auch sicher. Also wissen wir auch.
Habt ihr sonst noch was zur American League?
Wer macht's denn eurer Meinung nach? Du hast ja schon gesagt, dass das Wildcard-Rennen,
wer gegen die Red Sox in League Championship Series ausscheidet, ist mir relativ egal.
Ja.
Wow.
Ich fänd Yankees cool. Und Aaron Judge kommt nicht mehr zurück. Hört auf mich.
Ja. Er müsste langsam mal anfangen, ne? Bin ich auch bei dir. Wie lange geht meiner League-Saison noch?
Wie ihr mich im Juni ausgelacht habt.
September. Nein, wir haben dich nie ausgelacht.
Natürlich.
Ich lache dich immer nur an.
Ja.
Wir lachen mit dir an, Axel. Wir lachen mit dir.
Genau. Ich weiß tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die American League West mit einem negativen Record weggeht. Ja. Und ich glaube, dass ein Team, Toronto oder Baltimore, noch heiß läuft und dass wir dann tatsächlich drei Teams aus der Wildcard sehen werden.
Wird's auch so am liebsten sehen. Und wenn das nicht geht, dann bitte die Tigers.
Ja, auf die Tigers hätte ich auch Lust. Ja.
Das ist mein Spiel übrigens, Blue Jays gegen Tigers.
Cooles Spiel dann. Das wird richtig gut.
Ja. Ich habe heute Abend, um das noch dann zu verkünden, ich habe heute Abend, also wenn ihr das am Mittwochnachmittag hört, habe ich am Donnerstag, habe ich um 19.10 Uhr die Tampa Bay Rays gegen die Toronto Blue Jays.
Oh, nice. Auch schön.
Das werde ich jetzt kommentieren für Sport Digital 1 Plus.
Aber nicht so, du kannst ja mal sehr über, dann schwärme auch wie wir über Alejandro Kirk und dann ist alles.
Ja, die Geschichte erzähle ich jedes Mal, wenn ich über die Blue Jays spreche, dass Alejandro Kirk, wie Alejandro Kirk.
Der übrigens Banditos Bier aus Mexiko ist ja Markensponsor und ich glaube, deswegen ist er so gut. Ja. Ich habe es noch nicht getrunken, ist das nächste Ziel, Banditos Bier, weil was Alejandro Kirk trinkt, das muss gut sein.
Das war's.
Du könntest das Spiel heute Abend natürlich wunderbar als Social Media Ragebait nutzen, um ein bisschen über Tampa Bay zu sprechen. Da freuen sich Teile unserer Hörer wieder.
Tampa Bay mit dem
aus dem Sumpf
Andreas Thies. Tampa Bay mit dem Home Record jetzt von 43 und 22. Nee, warte, das ist doch jetzt 43 und 22 haben den besten Home Record nach wie vor. Seitdem das Dach wieder fertig ist und das so ein bisschen lichter auch ist, also es ist nicht mal ganz
die
so
dunkel. Die sehen endlich mal, was sie da machen. Das war immer das Problem.
Genau. Ja. Seitdem hauen sie alle weg. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.